Wie einst Steven Spielberg hat Merlin Polzin den Dino zum Leben erweckt. Seit nun etwas über einem Jahr streift der urzeitliche Riese wieder durch die Bundesliga. Getragen von der Euphorie der Fans und Publikumslieblingen wie Luka Vucevic und Fabio Vieira sicherte sich der HSV auf Platz 13 souverän den Klassenerhalt. Im Transfersommer 2026 ist allerdings viel passiert und mit den Abgängen von Vucevic, Vieira oder Königsdörfer klafft eine Lücke, die erstmal geschlossen werden muss. Wie optimistisch und als Fan auf die neue Saison blickt, welche Neuzugänge am spannendsten sind und welche HSV-Spieler eure Kickbase-Teams bereichern könnten, bespreche ich heute mit HSV-Fan Justus.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Anton.
Justus, es freut mich sehr, dass du hier bist. Der Mann, der vom Volkspark sagt, er könnte nur noch besser werden, wenn René Redo die Stadion-Gastro übernimmt. Schön, dass du da bist.
Servus Anton, moin Anton, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es freut mich sehr. Ja, der Volkspark ist natürlich ein fantastisches Stadion, das wissen wir. Aber ich bin ja auch ein kleiner René Redo-Fan. Das Fischbrötchen im Norden ist zwar sehr gut, aber so ein gutes Schnitzel, das würde sich da auch mal anbieten zum Stadionerlebnis. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme mit dir. Ich glaube, das wird richtig spannend. Viele Themen, die wir zu besprechen haben, das wird richtig gut.
Ja, du bist HSV-Fan und du bist auch HSV-Mitglied, richtig? Weil ich habe schon länger mal einen Raum gestellt, dass ich gerne mal nach Hamburg würde, um so einen Doppelpack von HSV und Musical mitzunehmen in Kombi mit meiner Freundin. Du hast schon gesagt, ey, wenn es da irgendwann mal relevant und heiß wird, Bescheid sagen, weil Tickets kann ich dir gegebenenfalls klar machen.
Das ist genau richtig. Ich bin Mitglied seit vielen, vielen Jahren, habe also alles mitgenommen von den Höhen damals mit Raphael van der Vaart, absoluter Kindheitsheld von mir, aber auch die Tiefen der zweiten Liga, den Abstieg natürlich und auch ja allen vorangenommen nochmal die Schande von Sandhausen, der fast geschehene Aufstieg. Das waren Momente, die man als Fan und als Mitglied natürlich irgendwie auch nicht missen wollte im Nachgang. Und bezüglich der Ticketanfrage sagst du mir einfach Bescheid. Es ist auch als Mitglied nicht einfach, Tickets zu kriegen, vor allem für die coolen Spiele, aber irgendwas lässt sich ja immer richten.
Ja, ich glaube, gerade letztes Jahr hat man es extrem wahrgenommen, dass rund um den HSV einfach extreme Euphorie geherrscht hat und Karten schnell vergriffen geworden sind, weil einfach auch der Volkspark ja eine kleine Bundesliga-Festung geworden ist und hat viele Punkte zu Hause geholt, von denen man auch nicht erwartet hätte, dass man sie so in der Form in der ersten Saison holen kann. Du bist nicht nur HSV-Fan, du bist auch ein Kollege von mir, genauso wie Andi und Erik, mit denen ich schon aufgenommen habe. Ganz kurz für die Zuhörenden, was machst du bei Kickbase?
Ich bin bei Kickbase im Commercial Partnerships Team. Das ist ein Teil der Vermarktung bei uns. Da geht es darum, die passenden Partner für uns zu finden, abseits, sage ich mal, dem, was in der App passiert, mit den Spielern passiert. Immer ein wichtiger Teil natürlich von jedem Unternehmen. Und da bin ich jetzt seit einem Jahr dabei und es ist eine große Freude hier.
Den Punkt hätten wir auf jeden Fall schon mal abgefrühstückt. Du bist auch Kickbase-Manager. Wie managst du Kickbase? Seit wann managst du? Du bist schon sehr, sehr lange dabei, habe ich erfahren. Was ist so deine Kickbase-Erfahrung?
Ich spiele tatsächlich seit 8 Jahren, gehe jetzt in meine 9. Saison, spiele hier sehr viel mit meinen Studienfreunden von damals noch, hat uns natürlich zusammengeschweißt, diese verschiedenen Ligen. Wir sind hier meistens in einer 8er- bis 10er Liga unterwegs, einmal waren wir auch 12, das variiert dann immer, mal springen ein paar raus, mal springen ein paar ab. Ich spiele auch ein paar Challenges, trotzdem ist immer der Fokus ganz klar auf die private Freundesliga. Ich sag mal so, ich bin ein Fan vom Big Boy. Ich gehe gerne groß rein auf die großen Spieler, sei es jetzt aktuell der Kane, der Olise. Das ist so mein Spielstil, um dann darum mein Team zu bauen. Ja, bin seit vielen Jahren dabei und werde viele Jahre weiter dabei sein.
Geil. Wurde dir letztes Jahr auf jeden Fall auch zum Verhängnis. Dieses Big Boy-Thema im Winter haben wir auf jeden Fall gut durchgekaut. Da war es, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel Geld, das du verblasen hast. Worum ich dich und Janni ein bisschen beneide, ist die Liga mit den Uni-Jungs. Ja, Niklas, ja auch ein Kollege von uns. Ihr habt einfach so eine sehr intakte Freundesgruppe, die lange, lange dem Kickbase-Sport die Treue hält. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Also meine Freundesgruppe hat sich zerschlagen. Meine Main-Liga ist die Office-Liga. Und ich finde schon auch cool, einfach weiterhin im Freundeskreis was zu haben, was dich so beieinander hält, was dich anfixt, was dich am Wochenende mal eine Nachricht rüberschicken lässt, wenn jemand wieder voll reingeschissen hat oder Freitagabend im Minus ist. Das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cool, um zu deinem Verein zu kommen. Wie ist denn in dem Sommer aktuell die Stimmungslage? Letztes Jahr war es ja über den Aufstieg sehr euphorisch, obwohl man eine katastrophale Vorbereitung gespielt hat, muss man ja auch so ehrlich sagen. Es war ein großer Shift hin von dominantem Fußball in der zweiten Bundesliga hin zu Umschaltfußball, einer stabilen Defensive in der Bundesliga. Wie sieht es diesen Sommer aus?
Du hast da viele spannende Punkte schon genannt. Das ist mir auch wichtig, nochmal hervorzuheben. Die Euphorie, die wir letztes Jahr nach dem Aufstieg nach 7 Jahre zweiter Liga hatte, war nicht zu greifen. Das ging ja von der Aufstiegsparty noch im Stadion nach dem Ulm-Spiel. Das ging weiter dann mit der Parade in der Stadt, wo Sprechchöre kamen, sei es von einem Bobby Glatzel, damals noch unserem Aufstiegshelden Ludovit Reis, den wir jetzt ja mit einem kleinen Fragezeichen sehen müssen. Das war eine ganz, ganz besondere Stimmung. Trotzdem, und das hast du auch richtig hervorgehoben, waren natürlich die Spiele, dann die Vorbereitungen bodenlos. Das war wirklich erschreckend, wie schlecht wir waren und wie dieses Spielsystem nicht gegriffen hat. Mhm. Natürlich muss man hier auch dann die Klammer zu setzen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt die beiden Superstars Vieira und Vuskovic noch nicht. Die
plus Lokonga, der auch erst spät kam.
Plus ja. Lokonga, sehr, sehr guter Punkt, die wir ja erst am letzten Spieltag dann fest verpflichtet haben und somit natürlich nochmal einen Push gegeben haben. Trotzdem muss man sagen, als HSV-Fan, ich habe diese Vorbereitungsspiele als Vorbereitungsspiele abgehakt. Das war für mich völlig egal, was da passiert. Ich wusste, dass es nicht einfach wird. Und dann, dass die Umstellung am Anfang auch mich selber, also die taktische Umstellung, erstmal nicht überzeugt hat, sage ich 100%. Aber da wurde ich von Merlin Polzin und seinem Trainerteam eines Besseren belehrt. Muss man auch sagen, das war der richtige Weg. Um auf die jetzige Lage zu kommen, wir haben ja nochmal kleine taktische Veränderungen gemacht, die man im Laufe der letzten Saison auch schon zum Ende erleben konnte. So ein bisschen weg von den klassischen Flügelstürmern hin zu mehr offensiven Zehnern, die dann mal abkippen. Aber da kommen wir ja nochmal drauf zu sprechen. Das wurde jetzt auch in den Testspielen, die wir in den letzten Wochen hatten, verfeinert. Das hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich zu gucken. Sei es der XXL-Test gegen Lille mit den 3x45 Minuten oder auch die ersten Testspiele wie gegen Heidenheim. Das hat schon Spaß gemacht. Da freut man sich auf die neue Saison. Muss aber auch sagen, dass wir schon auch noch ein, zwei Baustellen haben im Kader, die ich hoffe, die jetzt noch vor Ende der Transferphase geschlossen werden.
Ja, was du gerade mit Merlin Polzin letzter Saison und Co. angesprochen hast, finde ich auch nochmal ein sehr spannendes Thema, vielleicht zum Start, weil du ja wirklich auch katastrophal gestartet bist. Klar, das 0-0 in Gladbach auswärts, nimmst du erstmal mit, das war in Ordnung am ersten Spieltag, dann wirst du aber im Volkspark von St. Pauli komplett gebullied, also wie Hontonji da Torunariga abgekocht hat, Mal für Mal im Laufduell, fand ich schon sehr erschreckend zu Beginn der Saison, aber auch dann diesen Shift durchzumachen, zum einen Punkte zu holen und zum anderen, wie du gesagt hast, das System von klaren Flügeln, die man ja eigentlich hatte, mit einem Dompe, mit einem Röstin Lelesit, mit einem Ryan Philipp, so umzumodeln, dass es anders mit vielleicht ballbesslastigeren Zentrumspielern wie dem Vieira und Co. gut funktioniert, finde ich schon auch eine interessante Wendung, die der HSV da genommen hat und zeigt schon, dass man sich gut etabliert hat in der Bundesliga, finde ich.
Vorher die Frage, wo ist St. Pauli jetzt nochmal? Die haben uns zwar gebullied, aber wo stehen sie jetzt?
Ich glaube, die Seitenhiebe in Richtung Bremen und St. Pauli bekommen wir in der Episode nochmal das ein und andere Mal. Aber klar, ist natürlich, steht dir zu als HSV-Fan. Aber ich fand schon, dass gerade dieses erste Spiel einfach ein bisschen Angst gemacht hat.
Auf jeden Fall. Das 0-0 gegen Gladbach, du hattest es erwähnt, war so, ja, man kommt mal an, man nimmt den ersten Punkt mit, hat jetzt nicht viel Fantasie für offensives Feuerwerk für die Saison gemacht. Aber die Spiele danach waren hart. Pauli war hart. Und natürlich auch, wie uns der FC Bayern dann auseinandergerissen hat, in vor allem dann auch Vuskovics erstem Spiel, war schon krass, wo man sich dachte, boah, mal schauen, was jetzt kommt. Und trotzdem sind dann vor allem auch mit den Spielen gegen die großen Vereine, sei es das Last-Minute 1-1 gegen den BVB oder auch der Sieg gegen den VfB Stuttgart nach dem vermasselten Freistoß und dem Konter über Fabio Baldé, waren natürlich Momente, die einerseits den Volkspark, wir hatten ihn am Anfang angesprochen, nochmal so als Festung hervorgehoben haben, andererseits aber auch uns gezeigt haben, ey, wir sind ein großer Verein und wir können auch die Großen ärgern. Und das zusammen mit diesen Umstellungen hat schon dazu geführt, dass wir echt eine coole Saison hatten.
Yes. Als ich mit Bench, Julia und Janni unsere Season Prediction für die Bundesliga aufgenommen habe, haben wir auch Platz 16, 17 und 18 getippt und ich habe streng nach Quote getippt. Paderborn und Elversberg waren da auf 17, 18 und dann gab es drei Teams mit gleicher Quote auf den Abstieg. Die waren der HSV, Köln und Union. Ich habe mich am Ende des Tages auf der 16 für Union entschieden. Wie ist denn jetzt aus Sicht HSV-Fan, der Blick auf die kommende Saison, ist man so, dass man sagt, hey, zweites Bundesliga-Jahr irgendwie drin halten, schaut man schon nach Platz 13 jetzt irgendwie Richtung Tabellenmittelfeld oder wie ist so der Eindruck?
Uns HSV-Fans wird ja immer vorgeworfen, dass wir nach den Sternen greifen, nach ein, zwei Siegen, dass wir Europa rufen. Das macht ja auch Spaß, man will ja Euphorie haben, aber ehrlicherweise ist die ganz klare Einschätzung für diese Saison, Klasse halten. Nichts mit einem richtigen Abstiegskampf zu tun haben, schön irgendwo im unteren Mittelfeld enden, eine solide Saison spielen, auf dem aufbauen, was man letztes Jahr gemacht hat. Vielleicht auch ohne die zwei Überspieler, die uns ja jetzt weggefallen sind. auch ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Und trotzdem sage ich ganz klar, für uns ist das Ziel Klassenerhalt. Das spürst du auch von Vereinsspitze bis zum letzten Spieler. Bis zum
Helmpeter.
Bis zum Helmpeter auch, ja, sehr schön, natürlich. Und da sehe ich es genauso. Das ist eine ehrliche Einschätzung. Ich sehe uns nicht auf der 16. Ich sehe da 3-4 Teams, die schlechter als wir sind, die vielleicht auch schlechtere Trainer haben, selbst wenn der Kader an 1-2 Stellen besser besetzt ist. Und damit gehe ich in die Saison und da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja, in die Saison gehen ist der Stichpunkt. Ich habe mich nämlich im Vorhinein auch ein bisschen mit so Daten, Fakten beschäftigt, was Kickbase-Punkte, was Spielminuten, was Scorer angeht. Du hast die beiden Big Boys aus HSV-Perspektive, Vuškovic und Vera schon angesprochen, aber auch in Königsdörfer und in Dompe zählen zu den Top 10 Kickbase-Punkten. Letztes Jahr so 4 eurer Top 10 Kickbase-Punkte verloren. Vera, Vuškovic und Königsdörfer haben mit fast 8000 Punkten 27 fucking Prozent eurer Teampunkte ausgemacht, was ich enorm finde, dass du mit 3 Spielern ein Viertel der Teampunkte verlierst, wo ich mir auch denke, wow, klar, erstens großes Punktevakuum, irgendwer könnte das gegebenenfalls füllen, mal davon abgesehen, wer es am Ende des Tages ist, aber auch, ey, da brechen wirklich, wirklich Mannschaftsstützen weg und Vuškovic, Vieira und Königsdörfer gehören außerdem auch zu den 6 Spielern mit den meisten Spielminuten und die 3 sind eure Topscorer mit 12, 6 und 5 Torbeteiligung und da muss man als HSV-Fan schon auch sagen, wow, Alter, das musst du erstmal nachbesetzen, oder?
Auf jeden Fall. Das ist nicht nur in Kickbase-Punkten ein krasser Verlust, sondern natürlich auch im Mannschaftsgefüge und auch auf die richtige Welt gesehen. Ey, der HSV hatte letztes Jahr einen krassen Umbruch und den werden wir jetzt wieder erleben. Den haben wir schon wieder erlebt. Wir haben natürlich Stützen, die weiterhin im Verein bleiben. Aber der Wegbruch von den von dir gerade angesprochenen Spielern tut natürlich richtig weh. Der tut richtig, richtig weh. Ich glaube auch, dass da Spieler reinrutschen werden, die das füllen werden, dieses Vakuum. Vor allem offensiv müssen sie auch, weil sonst würden wir einfach als 18. runtergehen und hätten gar keine Chance mitzuspielen. Das kann nicht der Ansatz sein. Was mir aber Mut hier gibt, ist einerseits die wirklich schöne und intensive Zeit, die in den Trainingslagern jetzt auch von den neuen Spielern gezeigt wurde, wo ganz intensiv vor allem in Herzogenaurach gearbeitet wurde. Die Testspiele wurden mit einer Intensität bestritten, als würde es um alles gehen. Und das zeigt mir nämlich, dass Merlin Polzin es wahrscheinlich schaffen wird, wieder so einen Umbruch und auch einen Wegfall von Widerstützen zu schaffen und so umzubiegen, dass wir doch am Ende in dieser Liga bleiben. Wird es einfach? Nein. Wird es coole Kickbase-Momente dieses Jahr mit dem HSV geben? Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin mal gespannt. Mein persönliches Highlight der letzten Saison war, als ich im Stadion gegen den FC Bayern war, das 2-2, was wirklich ganz besonders war. Es waren minus 10 Grad, es war Ende Januar. Ich war leicht erkältet, saß mit einem Kumpel aus meiner Kindheit.
Nichts erwartet
und plötzlich stehst du da und denkst am Ende, boah, wir könnten hier 3-2 gewinnen. Und ich weiß, dass auch ohne die Jungs, die du angesprochen hast, diese Momente wieder vor allem im Volkspark kommen werden und man große, große Sportmomente genießen wird.
Derby-Sieg gegen Bremen / St. Pauli oder die übermächtigen Bayern schlagen, was ist die geilere Experience?
Was denkst du denn als Nicht-HSV-Fan?
Es muss Derby-Sieg sein, weil da ist von Anfang an so ein bisschen dieser Derby-Hass mit drin, dieser nicht negative, dieser ein bisschen einfach Spannung mehr ist da. Gegen die Bayern erwartet man es nicht, gegen die Bayern ist man auch fein damit, wenn man es am Ende des Tages nicht gewinnt. Gegen Bremen oder St. Pauli vermutlich nicht. Das pisst einen richtig an. Deswegen muss Derby sein, oder?
100% richtig. Es ist der Derby-Sieg. St. Pauli ist leider nicht mehr dabei. Das heißt, die 2 Spiele gegen Werder Bremen dieses Jahr wären ein absolutes Fest. Mit natürlich noch dieser extra Anekdote, die Ludovit Reis jetzt reinbringt. Ich will das gar nicht zu überbewerten. Das ist der moderne Fußball. Aber das gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine schöne Spannung, worauf wir, glaube ich, alle in Hamburg, wahrscheinlich im ganzen Norden, richtig Bock haben.
Vielleicht ja auch bald Yuki Sugawara. Wir werden später auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Hier an der Stelle der Cliffhanger. Gibt es auf der anderen Seite auch was letztes Jahr krass enttäuscht hat?
Ich glaube,
spielen Spieler eine Aktion aus dem Verein raus, keine Ahnung.
Ich glaube, wenn du als Aufsteiger am Ende sicher die Klasse hältst, kannst du auf dem Platz heraus nicht sagen, dass etwas krass enttäuscht hat. Abseits des Platzes gab es natürlich 2 Storys, die nicht so schön waren. Erstens Jean-Luc Dompe. Der hat sich damit seine Zukunft in Hamburg eigentlich verdorben. Das hat natürlich nicht so viel Spaß gemacht mit seiner, wie hat es die Bild so schön formuliert, Sufffahrt. Mhm. Das war etwas, was ich fand, aber vom HSV sehr gut gehandelt wurde, klare Kante gezeigt wurde. Und an zweiter Stelle natürlich die ganze Posse rund um Stefan Kunz. Mhm. War auch etwas, was den alten HSV wahrscheinlich vor 10 Jahren erschüttert hätte, woran er vielleicht auch zerbrochen wäre, auch sportlich. Auch hier war ich ganz, ganz positiv überrascht von meinem HSV, wie man da proaktiv rangegangen ist. Klar gezeigt hat, das ist eine Linie, die nicht überschritten werden darf, auch gesagt hat, sorry, du hast einen guten Job ja eigentlich bei uns gemacht, aber soweit machen wir das nicht mehr mit. Und dann natürlich ihn auch gehen haben lassen und super in diesem Sommer nachbesetzt haben. Das war ein Thema, das war natürlich eine Enttäuschung auf menschlicher Ebene. Sportlich kann ich nicht sagen, dass mich krass etwas enttäuscht hat, weil wir sind als Aufstieger solide drin geblieben.
Ja, ich finde auch, dass man die ganze Kunze-Nummer kommunikativ sehr gut geregelt hat nach außen hin. Bei Dompe ist es irgendwo schade, weil man natürlich auch weiß, was für ein Vollgas Fußballer es in Liga 2 gewesen ist und was er auf dem Platz leisten kann. Aber klar, wenn dann einfach außenrum immer wieder Thematiken aufkommen, die auch einfach so die Außendarstellung stören, ist natürlich schon irgendwo auch nur konsequent, sich dann in dem Sommer auch zu trennen. In gewisser Weise, wo auch immer es dann hingeht, wissen wir gerade noch nicht. Aber dass er nicht mehr zum HSV-Kader zählt, ist ja auf jeden Fall eine sehr fixe Entscheidung. Um langsam in die Testspiele reinzukommen, gibt es denn Erkenntnisse aus dem Vorjahr, die die Planung für 26/27 ganz klar prägen und wo man sagt, das sind die Baustellen, wo wir jetzt gerade angreifen, um noch besser zu werden?
Die Umstellung von Liga 2 auf Liga 1 vor einem Jahr hat sich ja absolut bewährt. Das bedeutet, dieses abwartende 3-4-2-1, mit dem wir jetzt in der letzten Saison schon gespielt haben und auch für die kommende Saison und durch die Testspiele das Ganze ja geschärft haben, war absolut eine Erkenntnis, die greift. Wir bleiben in der Liga, wenn wir nicht man hat ihn ja so schön Tim Walter Fußball der zweiten Liga spielen. Das funktioniert nicht mehr in der ersten Liga. Das heißt, dieser Wandel hat gut geklappt, auch weg von den Flügelstürmern hin zu den abkippenden Zehnern. Ist natürlich auch aus Kickbase-Perspektive sehr spannend, weil damit ganz neue Spieler interessant werden, die jetzt auf die kommende Saison gesehen ein Teil des HSV-Kaders werden und natürlich hoffentlich dann auch am Ende ein Teil eurer Kickbase-Ligen. Das heißt, diese Spielsystemumstellung war schon der besondere Moment der letzten Saison und die Reifung ist jetzt bei diesen Testspielen geschehen.
Okay, dann lass uns auf die Testspiele schauen. Wenn man die ganzen Testspiele aus dem letzten Jahr mit diesem Sommer vergleicht, nebeneinander legt, ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Letztes Jahr habe ich mal geschaut, die letzten 6 Testspiele gegen relevante Gegner, hat man keins davon gewonnen. 14-2 Tore waren es am Ende des Tages. Dieses Jahr sieht es viel, viel besser aus. Ich gehe einmal ganz kurz durch, danach kannst du in Ruhe einhaken. Man hat gegen Rapid Wien mit 3-2 knapp verloren. Gegen FC Heidenheim, der in der Zeit schon viel weiter in der Vorbereitung gewesen ist, 3-1 gewonnen. War eine gute Partie, wo auch Petzen Dacker am Anfang sofort getroffen hat. Dann 2-1 bei der Saisoneröffnung zu Hause im Volkspark gegen Everton verloren. 2-2 gegen Lille im Test und jetzt gegen Toulouse das letzte Testspiel mit 2-1 gewonnen. Wie schaust du drauf?
Wenn du die Ergebnisse so vorliest, kann man ganz klar sagen, das ist deutlich positiver verlaufen. Ich würde gerne einen Fokus jetzt bei den Testspielen auf die letzten beiden legen. Das waren die aus meiner Heransicht nach greifbarsten jetzt auch für die neue Saison. Vielleicht nochmal kurz hervorgehoben, weil du es angesprochen hast, Thema Heidenheim. Das waren 30 Minuten von Patson Daka, die ich mir da live angeschaut habe auf einem Wackelstream bei YouTube. Das war wirklich cool zu sehen, wie der reinkam, direkt Feuer reingebracht hat, Elfer rausgeholt hat, Tor erzielt hat. Das war schon krass gegen ein Team, das wirklich, wie du gesagt hast, deutlich weiter ist, weil Liga früher gestartet hat, da ganz entspannt einen 3-1-Sieg einzufahren. Das war ganz am Anfang der verschiedenen Trainingslager. Deutlich spannender, was für die kommende Saison aber angeht, waren für mich die Spiele gegen die beiden Franzosen. Lille war, wie angesprochen, ein XXL-Test, 3x45 Minuten, schon auch gegen, ich glaube, die waren im Vorjahr Dritter der Ligue 1. Das ist schon etwas Besonderes, dass man da eine Halbzeit gewonnen hat, eine Halbzeit hat man verloren und eine haben wir unentschieden gespielt. Das war natürlich etwas, wo man ganz viel gewechselt hat, ganz viel durcheinander gebracht hat. Auch die jungen Spieler haben ihre Minuten gesehen. Wir haben mit verschiedenen Keepern gespielt. Am Ende haben sich durch diese Testspiele natürlich auch eine klare Startelf-Prognose für uns ergeben. Ich will hier hervorheben in den Testspielen, dass Otto Stange, der eine tolle Europameisterschaft ja auch diesen Sommer gespielt hat, wirklich cool in der Entscheidungsfindung war. Das kennt man von ihm sonst nicht. Ist immer noch ein Thema. Mal schauen, wie das jetzt sich hoffentlich in seiner Durchbruchssaison dieses Jahr weiterentwickelt. Das war was mir viel Spaß gemacht hat. Und die anderen besonderen Spieler, die sich hier aus diesen Testspielen herauslesen lassen, man hat natürlich ein Auge auf die Neuzugänge geworfen oder Spieler, die als Laie schon ein halbes Jahr da waren und dann fest verpflichtet wurden. Das hat schon Spaß gemacht zu sehen, wie zum Beispiel Albert Grönbeck der neue Fixpunkt in unserer Offensive wurde. Defensiv sind immer noch ein paar Fragezeichen. Vor allem über die rechte Schiene waren schon einige Vorstöße, wo wir einfach, sage ich mal, nicht immer so gut verteidigt haben. Und tatsächlich sind mir auch bei Standards, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Zuordnung, die man bei so einem Testspiel mit 10 Wechseln hat, waren wir teilweise noch etwas anfällig, fand ich, dass da schon freie Spieler zum Kopfball kamen und man sagen muss, okay, da vielleicht nochmal ein Augenmerk drauf legen, weil es ist eigentlich bitter, wenn du als jemand, der die Klasse halten willst, bei Standards anfällig bist.
Und da fehlte ja auch noch ein Abwehrturm hinten drin im Zentrum, der jetzt natürlich nach den Testspielen zur Mannschaft stoßen wird. Wenn wir jetzt nach den Testspielen sind und in Richtung Saison, in Richtung Pokal gucken. Letztes Jahr war es natürlich auch da in Pirmasens ein brutaler Krampf, den sich der HSV irgendwie aus den Beinen geschüttelt hat. Das Ding am Ende des Tages, glaube ich, knapp mit 2-1 zu ziehen durch Giramos und Königsdörfer am Ende des Tages. Andersrum, glaube ich, Königsdörfer und Giramos. Dann haben wir es auch in der richtigen Reihenfolge. Dieses Jahr spielt man in der ersten Runde gegen Ferl. Ist halt auch schon dieses Wochenende. Auch da spannend. Bei Kickbase kann man aufstellen. Challenges sind auf jeden Fall ein Thema. Welche HSV-Spieler hast du mit Blick auf Ferl auf jeden Fall schon auf dem Zettel? Und gegen Ferl erwartest du ja wahrscheinlich, auch wenn sie jetzt ein Drittligist sind und nicht wie Pirmasens Regionalligist, müsste glaube ich letztes Jahr gewesen sein, eine tendenziell stärkere Mannschaft. Aber auch da hat Ferl ja jetzt die ersten beiden Spiele in Liga 3 verloren, steht mit 0 Punkten da, haben enorm viele Spiele aus dem letzten Jahr mit Tobi Strobel auch als Trainer verloren. Wie glaubst du, wird sich der HSV nach der Vorbereitung in Ferl schlagen?
Ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr im Pokal besser starten als letztes Jahr. Denn obwohl wir die erste Runde damals gewonnen haben, konntest du nicht dreckiger und spannender durchkommen gegen Pirmasens. Das wird dieses Jahr nicht passieren. Wir haben vom unserem abwartenden Spielsystem eher defensiv gesprochen. Das wird hier natürlich nicht der Fall sein. Wir werden balldominant sein. Wir werden das Spiel auch machen. Und ich bin mir sicher, dass wir da am Ende mit 3-4-0 durchgehen werden. Wahrscheinlich, ehrliche Einschätzung, eher 3-1, 4-1, 1 fangen wir uns ja dann doch gerne ab und zu mal, aber ich bin da ganz optimistisch. Ich glaube, wir werden eine fast komplette Startelf sehen, wie wir dann auch gegen Dortmund reinstarten werden. Es wird ein, zwei Positionen geben, sei es noch Neuzugänge, die kommen, oder auch das ganze Thema unserer linken Schiene mit Miro Muheim, der ja für das Ferl-Spiel auf jeden Fall ausfällt, wo Luis Lemke starten wird. Je nachdem, wie fit er dann wird, ob er bleibt, ob er geht, ist das natürlich ein Thema, wo wir dann in der Startelf-Aufstellung im Vergleich zum Topspiel am Samstag ja dann auch gegen Dortmund 18:30 ein paar Änderungen sehen werden. Ansonsten bin ich aber sehr optimistisch dieses Jahr, dass wir da als Sieger vom Platz gehen.
Gib mir mal, bevor wir zu den Transfers kommen, noch zwei Namen, die du aufstellst, weil wir werden ja auf jeden Fall beide in Osnabrück Olise und Kane auf den Rasen schicken, um da Punkte zu holen. Ich werde, denke ich, mal noch irgendwie mit zwei Löwen gehen, wenn sie schon endlich mal in der Kickbase-App integriert sein werden gegen Kiel. Welche zwei HSVer kann man da gegen Ferl eventuell schon reinpacken, um sich gute Punkte zu ziehen?
Ich würde hier mit Albert Grönbeck gehen. Der war angeschlagen im letzten Test, kam aber für die 30 Minuten rein und hat einfach gezeigt, was für ein toller Kicker er ist. Ich glaube, der wird der Fixpunkt in der HSV-Offensive sein. Und vor allem, wenn wir viel Ballbesitz haben werden, wird da extrem viel über ihn laufen. Den würde ich auf jeden Fall reinstellen. Und dann, einfach um jetzt gegen meine eigene Prognose zu gehen, sage ich, dass wir die Null halten werden und würde deswegen mit hinten einem Abwehrspieler gehen, um den Zu-Null-Bonus mitzunehmen und so sichere 150 Punkte einzufahren. Und ob es dann am Ende Capaldo sein wird oder Toro Nariga, wahrscheinlich in dem Fall mit Toro Nariga, der den Aufbau ja immer etwas mehr leistet, auch wenn Capaldo seine Vorstöße hat, würde ich mal noch mit Jordan Toro Nariga gehen.
Sehr gut. Nehmen wir genauso mit und gucken jetzt mal in Richtung der Zugänge, die denn in diesem Sommer zum HSV gestoßen sind. Sebastian Bornau ist ja jetzt der Letzte gewesen, Stand jetzt. 27 Jahre jung, Innenverteidiger. Ich persönlich glaube, dass er jetzt gegen Ferl vielleicht noch nicht unbedingt ein Starter ist, einfach weil er so frisch in der Mannschaft ist und dann vielleicht noch nicht in Ferl dieselbe Elf spielt, wie am Ende des Tages auch im Sigal-Iduna Park am ersten Spieltag gegen Borussia Dortmund. Wir können ja einmal von hinten das Feld aufrollen und gucken rein. Sebastian Bornau ist Backup, beziehungsweise ist Ersatz für Vuškovic. Wie siehst du ihn? Wie siehst du ihn, wenn Vuškovic eine 10 ist? Wie viel von dieser 10 von 10 kann er am Ende des Tages abdecken?
Ja, es ist für den HSV nicht möglich gewesen, Luka Vuškovic ebenbürtig zu ersetzen. Er hat jetzt einen Wechsel diesen Sommer gehabt von knapp über 50 Millionen innerhalb der Premier League. Und da haben wir ja immer noch gesagt, boah, das war ja aber relativ günstig für diesen Jungen. Dass ein Aufsteiger oder jetzt jemand, der in sein zweites Jahr geht, das nicht gleichwertig ersetzen kann, ist klar. Deswegen, Luka Vuškovic ist keine 10, der war eine 100 für uns. Das muss man so festhalten. Für das, was Sebastian Bornau aber ist und für das, was er steht, glaube ich, haben wir da einen tollen Transfer gemacht. Wir haben eine Leihe, wir haben eine Kaufoption, wenn er sich bewährt. Und er hat sich in seinen Jahren in Wolfsburg und Köln, bis jetzt vielleicht auf die letzten Monate dann in Wolfsburg, sehr in der Bundesliga bewiesen. Er ist über 1,90 groß, sehr kopfballstark. Ich finde echt ein cooler Kicker. Ich hatte ihn früher auch ab und zu in meinem Team. Er macht zwar gerne auch mal ein Eigentor, das tut dann natürlich etwas weh, aber ich bin an sich sehr optimistisch für das, was wir für Möglichkeiten und für das, was Sebastian Borno ist, und er ist 27, 28 Jahre alt, ist das ein toller Transfer für uns. Ich bin da sehr glücklich mit und glaube, dass das für auf jeden Fall die Abwehr eine wichtige Stütze ist. Das große Fragezeichen ist hier natürlich die Abstimmungsthematik. So eine Kette muss sich einspielen, die muss ein Gefühl haben, wo ist mein Mitspieler, wo stehe ich. Der hatte jetzt überhaupt kein Testspiel, das heißt, ich bin voll bei dir, der wird gegen Ferl wahrscheinlich noch nicht starten, der wird seine Minuten sehen. Die Frage ist natürlich, Omari fällt aus, wie sieht dann unsere Dreierkette da aus? Torunariga und Capaldo sind gesetzt, Torunariga rückt dann in die Mitte, aber wer sitzt dann links neben ihm? Das ist so ein kleines Fragezeichen, ob da einer von den Jungen kommen, sei es ein Nanja oder auch andere unserer Verteidiger. Ich bin sehr optimistisch mit Borno und freue mich über die Verpflichtung.
Ja, wir haben ja schon so ein bisschen drüber diskutiert, auch hier im Büro, gerade wir beide, was wir von ihm erwarten. Ich habe gerade eben Vušković als 10 von 10 mal in den Raum gestellt. Wenn er das erfüllt als 10 von 10, wie viele Punkte gibst du Bornau da hinten drin? Borno?
7 von 10.
Ist ja immerhin auch was, womit man arbeiten könnte, und dann auch geschaut auf die Saisonpunkte von Luka Vušković letztes Jahr bei 3600 gelegen sind. Traust du dann Borno in dem Fall auch plus minus 3000 sogar zu, einfach weil er in der Mitte in dieser Dreierkette am Ende des Tages viele plus 5 geklärt mitnehmen wird, ab und zu vielleicht auch mal einen einnickt vorne drin, oder sagst du, boah, lass mal lieber defensiv gehen und 2500 wird er schon machen, aber alles drüber wäre schon echt eine gute Saison.
Ich will am Ende jetzt nicht der HSV-Fan hier sein, der alle seine Spieler in den Himmel lobt, deswegen werde ich ein bisschen konservativer sein mit meiner Einschätzung. Ich tippe, dass uns Borno einen guten 80er-Schnitt mitbringen wird, wenn er sich festspielt und auf jeden Fall die Stütze ist, dass er die Spiele macht. Jetzt ist es natürlich eine Matheaufgabe, wenn wir sagen, okay, der wird wahrscheinlich ein, zwei Spiele verpassen aufgrund von der Gelbsperre. Jeder hat mal eine Nicklichkeit, aber wenn wir irgendwie mit 32 Spielen gehen oder mit 30, du hast es gerade gerechnet, 30 mal 80, da kommt man auf 2400 Punkte. Das klingt, finde ich, erstmal realistisch, würde sich natürlich unter dem Luca einordnen, aber so in den Reihen und bisschen über dem, was einem Torunariga oder auch ein Capaldo letztes Jahr gegeben hat. Die hatten, glaube ich, Schnitts von ungefähr 70 und 60. Ich sehe da auch durch diese zentrale Position Borno etwas weiter oben, weil ich ihn auch einfach für einen sehr kopfballstarken Spieler halte. Er hat in seinen letzten Jahren nicht mehr so viel geknipst, wie er mal hat. Trotzdem weiß ich, dass wir eigentlich bei Standards relativ gut offensiv auch aufgestellt sind, und da mal einen reinzunicken, das wird er auf jeden Fall hinkriegen.
Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Sebastian Borno noch nicht in der App. Wir nehmen hier gerade Donnerstag vormittags auf. Der Podcast kommt Samstag früh auf Spotify und Co. Dementsprechend wissen wir noch nicht genau, wie er marktwerttechnisch liegt, aber sollte so um die 10 Millionen in die App kommen, haben wir beim Fantasy Center schon mal nachgefragt. Also auch ein sehr fairer Preis für ihn, finde ich, aktuell.
Sehe ich genauso. Ich glaube auch, wenn er dann bei euch in die Ligen kommt, könnt ihr da gerne mal mit einer Mio, bis zu vielleicht zwei Mio, je nachdem wie umkämpft eure Liga ist, reingehen, mal mitnehmen. Am Ende, wenn man ihn dann wieder weghaut, sollte man nicht zu krassen Minus machen. Und ich glaube, die Upside ist da für einen sicheren Spieler, einen sicheren Starter sehr, sehr gegeben. Und glaube auch, wenn man da 12, 13 Millionen in ihn setzt, dann ist man da auf der richtigen Seite.
Wir gehen weiter zum nächsten Spieler, Leihrückkehrer aus Elversberg, Immanuel Ferrei. Wie kickbase-relevant ist er nächstes Jahr? Ist er eventuell jemand, der nochmal verliehen wird?
Er hat zwar seine Minuten jetzt auch in den Testspielen gesehen, ich glaube, eine Kickbase-Relevanz hält er erstmal nicht. Ihm ist kein Startelf-Platz vorgesehen. Ob er nochmal ausgeliehen wird, steht in den Sternen. Aktuell sieht es so aus, als wird er bei uns bleiben. Ist aber ein Thema, müssen wir gar nicht so viel krass drauf eingehen. Ich mag Ferrei, ist menschlich ein sehr, sehr feiner Kerl. Ist aber Kickbase-relevant nicht wirklich gegeben.
Du hast ja auch im Zentrum auf alle Fälle einen Sambi Lokonga und einen Remberg, die so viele Spiele machen werden, wie eben die Körper hergeben. Dann ist ein Bilal Nadir noch gekommen fürs Zentrum, plus ein Kofi Amoako. Also Ferrei vermutlich auch eher Nummer 5, gerade was so Zentrumsrolle angeht, oder?
Ja, er ist natürlich etwas offensiver als jetzt ein paar von den angesprochenen von dir. Das heißt, wenn vorne vielleicht mal ein, zwei Spieler ausfallen, wo er dann mal reinrotiert, auch ein Grönbeck wird nicht 34 Spiele machen, dann ist er natürlich schon, sage ich mal, wenn du das Tor erzielen willst oder offensiv Akzente setzen willst, vorne im Amoako. Trotzdem ist deine Einschätzung genau richtig. Der hat einfach da die Position 4 oder 5, was das zentrale Mittelfeld angeht.
Dann lass uns gleich zu den beiden kommen, die als Transfers vor ihm stehen könnten. Einmal Kofi Amoako aus Dresden gekommen, klassischer Box-to-Box-Spieler, hat, finde ich, schon auch irgendwie ein ähnliches Profil wie ein Sambi Lokonga. Gut am Ball, gutes Tempo, macht viele Wege, kann auch vorne gefährlich werden, wird aber vermutlich relativ wenig Minuten sehen erstmal. Ich glaube, in Testspielen auch einfach noch nicht so überzeugt, wie man es vielleicht auch erwartet hätte, als Anführungsstrichen Hype-Spieler aus Liga 2. Glaubst du, man kann ihm in dem Jahr minutentechnisch gerecht werden?
Minutentechnisch kann man ihm auf jeden Fall gerecht werden. Kickbase-minutentechnisch würde ich von ihm die Finger lassen. Da ist es einfach, dass er, du hast es gerade komplett richtig gesagt, er ist einfach hinter Lokonga und Remberg ganz klar nicht einer für die Startelf, ganz sicher nicht, wird seine Zeiten sehen, wird auch mal vielleicht einen Startelf-Einsatz bekommen. Trotzdem glaube ich nicht, dass er jetzt diese Sofortverstärkung sein wird, einer für die erste Elf, die man braucht, um in der Liga zu bleiben. Ich finde, das ist eine tolle Verpflichtung, ist auch einer mit Perspektive und trotzdem jetzt erstmal mal abwarten, wie der sich entwickelt. War jetzt in den Testspielen kein Gewinner, du hast es schön gesagt und deswegen, genau, mal schauen, was da kommt mit ihm noch.
Bei Bilal Nadir bin ich ähnlich gespannt, kommt aus Marseille, kommt mit 40 Ligue-A-Spielen mit 22 Jahren, wo ich erstmal gedacht habe, wow, okay, Marseille, da schaue ich mal drauf, guck mal, was er so gemacht hat, hat aber ehrlicherweise in seinen 40 Spielen ungefähr 1000 Minuten bekommen, also ist niemand, der irgendwo eine Stammspielerrolle inne hatte. Glaubst du, es ist ein sehr entwicklungsfähiger Spieler, der irgendwann in dem Jahr eine mittlere bis hohe Kickbase-Relevanz genießt oder eher jemand, wo man auch sagt, mach mal vorsichtig und wenn du mal einen Lückenfüller brauchst, stell ihn rein, aber eigentlich kein Kickbase-Spieler?
Ich bin bei ihm sogar noch etwas vorsichtiger als bei Kofi. Ich kann zu Bilal Nadir nicht so viel sagen, weil man einfach nicht so viel von ihm gesehen hat. Er wirkt auch abseits des Platz deutlich schüchterner als die anderen Zugänge. Ist etwas, was ich einfach mal mit einem kleinen Vermerk verfolgen würde. Kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt, du hast es gesagt, es gibt auch nicht so viele Einsatzminuten von ihm, die man sich jetzt im Netz nochmal reinziehen kann. Irgendwelche Highlight-Reels oder sowas, da ist nicht so viel. Spannender Spieler grundsätzlich, ist ja auch bewusst verpflichtet worden. Trotzdem keine Kickbase-Relevanz aktuell.
Emir Zahiti, für ihn gilt vermutlich das Gleiche. Einer der Aufstiegshelden ist zurück aus Tel Aviv, aber ich glaube, das wird auch jemand sein, von dem man eher guckt, sich diesen Sommer noch zu trennen, oder?
Korrekt, genau richtig gesagt. Toller Typ, coole Momente gehabt in der zweiten Liga, vor allem zum Ende. Und trotzdem keine Relevanz, hat man ja auch gesehen. Es gab einen Grund, warum er nach Tel Aviv ausgeliehen wurde, weil für ihn kein Platz ist bei uns.
Jetzt kommen wir zu drei Jungs, denen man, glaube ich, schon eine enorme Relevanz rund um den HSV zusprechen kann. Albert Grönbeck, Martin Adlin und Patson Daka, Justus. Wie siehst du die drei? Wie siehst du die drei vor allem gerankt, was Kickbase-Punkte angeht?
Also, das sind natürlich jetzt die drei Neuzugänge, du hast es richtig gesagt, auf die wir auch alle in Hamburg richtig Bock haben. Das sind drei, die vielleicht gegen Ferl zusammen starten werden und auch vielleicht sogar gegen Dortmund dann starten werden. Ich würde sagen, fangen wir von den Kickbase-Punkten von hinten aber an. Dann machen wir es ein bisschen
sehr
spannender.
Sehr gut, teasen wir die Eins.
Deswegen würde ich sagen, auf der Drei gehe ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt mit Patson Daka. Das ist vielleicht jetzt ein Hot-Take, ihn vor Martin Adeline zu nehmen. Und damit klammern wir unseren kleinen Teaser mit der Eins schon ein. Ich glaube,
Adeline oder Adlin?
Ja, ich bin, was die Aussprache von Spieler angeht, das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer schon aufgefallen sein. Nicht so bewandert. Ich finde, Adeline klingt irgendwie cooler.
Fresh. Ich glaube, es ist Adlin. Ich würde sagen so Adli wie Armin Adli von Leverkusen plus N hinten. Adlin.
Dann gehen wir mit Adlin. Und wenn ich es falsch sage, bitte mich berichtigen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Genau, wir gehen aber auf die 3 jetzt mit Patson Daka. Warum ich ihn nur auf der 3 habe, ist die Situation, die wir in der Sturmspitze haben. Wir haben einen Yusuf Paulsen oder wie wir ihn in Norden gerne nennen, Jussi. Das ist witzigerweise ja auch ein Spitzname von mir teilweise. Wir haben die beiden Jungs da vorne, die beide natürlich Ansprüche haben auf die Startelf. Paulsen ist zwar nicht mehr Captain, aber wenn er fit bleibt, was immer ein ganz, ganz großes Fragezeichen bei ihm ist.
Und nicht passieren wird,
ja. Leider, also da hast du völlig recht, ist er natürlich einer, der auch Bock hat auf diese Startelf-Position. Gleichzeitig werden die Gerichte um Terim Muffy immer mehr. Ich habe gestern was ganz Spannendes noch gelesen, dass Samsunspor, die ja der große Konkurrent um ihn waren, jetzt aus dem Rennen raus sind, weil sie schon 14 Ausländer unter Vertrag genommen haben. Das heißt, um ihn zu verpflichten, müssten sie in der Türkei erst wieder einen gehen lassen und könnten ihn dann nehmen. Macht natürlich nochmal, was diesen Konkurrenten von uns angeht, das Fragezeichen auf. Und die Gerüchte verdichten sich. Wir nehmen am Donnerstagvormittag auf. Wenn er kommt, ist das der dritte Stürmer, der auch Bock auf Startelf hat. Das heißt, dadurch wird natürlich die ganze Thematik um Daka, Paulsen und dann einen dritten Stürmer, der auf jeden Fall kommen wird, ob es Terim Muffy ist oder ein anderer, nochmal natürlich um eine Nuance heißer, weil das auch unterschiedliche Spielertypen sind. Daka ist unglaublich schnell. Aber was uns noch fehlt, ist dieser mit dem Rücken zur Wand Spieler, der gerne mal Bälle festmacht, der Robert Glatzel, den wir jetzt die letzten Jahre teilweise ja auch vor allem im Laufe der Rückrunde eingesetzt haben. Ist nicht immer die bevorzugte Wahl von Merlin Polzin, aber trotzdem etwas, wenn wir ihn im Kader haben und der hat vor 3 Jahren noch 22 Millionen gekostet, dann wird er auch Bock haben zu starten. Und deswegen sehe ich Dacker da auf der 3, einfach weil diese Sturmspitze so ein bisschen, ja, wer startet, wer wird sich beweisen. Der hat in den Testspielen geknipst, der hat direkt seinen Impuls gezeigt. Das ist auch ein einfach geiler Typ. Der lächelt immer, der freut sich immer, der grinst, der, wie der sich gefreut hat, als Otto Stange dieses Traumtor da im Testspiel gemacht hat, das war einfach cool zu sehen. Deswegen, ich mag ihn sehr gerne. Er ist seit ein paar Wochen erst da. Glaube trotzdem, von den 3 ist da einfach punktetechnisch das noch größte Fragezeichen. Der wird seine Scorer machen. Wie viele, bleibt offen.
Finde ich auch einen relativ spannenden Typ, einfach weil er jetzt sofort getroffen hat. Das sind so die Dinge, die ich dann natürlich nur auf Testspiele guckt und sagt, okay, wer hat gescored, wer hat gespielt, sehe, der hat getroffen und finde, für die Anfangsphase Kickbase, wo der Stürmermarkt sowieso immer relativ rar ist, ist es schon ein interessanter Typ, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass die Spiele beim HSV gerade auswärts zu Beginn der Saison auch echt schwer sind. Also da muss man schon gucken, wo man ihn wann stellen möchte. Aber den für Marktwert, für knapp drüber mitzunehmen, ich glaube, müsste gerade auch noch echt stabil steigen, weil er eben in Testspielen getroffen hat, kann man das auf jeden Fall machen, ja.
Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem, selbst wenn jetzt noch ein neuer Stürmer kommt, der ist dann ja nicht so lange da wie er. Das heißt, ich sehe ihn aktuell als unseren startenden Stürmer. Deswegen mitnehmen auf jeden Fall. Nicht zu viel erwarten, weil es waren dann doch nur Testspiele und der Auftakt ist in Dortmund. Das wird ein anderes Kaliber. Ich freue mich trotzdem auf ihn und glaube, meine Nummer 2 von diesen 3 angesprochenen Spielern, der Adeline, ist jetzt punktetechnisch wahrscheinlich gar nicht so krass viel höher einzuordnen als Patson Daka, ist aber von seinem Profil einfach etwas, auf das ich richtig Bock habe. Wenn man sich Videos von ihm anschaut, von der zweiten französischen Liga, dann sieht man so ein paar Sachen, die ihn richtig besonders machen. Er hat das Auge für den Mitspieler auf der einen Seite, er baut immer sehr gerne mit auf, legt den Ball nach außen, aber stößt dann mit rein in den Fünfer. Und das sind so coole Tiefenläufe, die dann irgendwie Bock machen. Der hat ein paar Abstaubertore gemacht, der hat ein paar Tore aus der Distanz, der hat geile Assists gemacht, der kann so ein bisschen alles. Das war halt zweite französische Liga und du hast auch in den Testspielen gesehen, dass diese 10 aus Frankreich Lust auf mehr machen, aber, und das ist leider noch ein großes Aber, es noch nicht ganz funkt zwischen ihm und seinen neuen Mitspielern, wie zum Beispiel bei Patson Daka, der immer gefunden wurde, der viele Abschlüsse hatte, auch gegen Toulouse, ja auch sein Tor gemacht hat, aber davor auch schon 2, 3 Momente hatte. Das heißt an sich, es wird mehr über ihn laufen, der wird auch mehr den Ball haben. Ich glaube auch, dass er starten wird vorne aktuell, weil er hat noch die Nase vorne im Ryan Philipp. Und trotzdem, was ich mir angeguckt hat, hat Bock auf mehr gemacht. Es wäre auch einer, ich glaube, der hat aktuell 6 bis 7 Millionen Marktwert. Einer, den ich auf jeden Fall mal mitnehmen würde. Wirklich toller Spieler, braucht aber noch so ein paar Wochen, glaube ich, um richtig anzukommen bei uns.
6,7 ist genau richtig. Also was mich auch überrascht hat zu sehen, dass da jemand aus Troyes aus der zweiten französischen Liga kommt und Double-Double gespielt hat. Also 11-11 ist schon echt, echt gut. Ich glaube aber, dass ich Daka und Adeline eher getauscht hätte auf 2 und 3, was glaube ich auch einfach ein bisschen Bauchgefühl ist. Aber die Konkurrenzsituation um einen Ryan Philipp, um einen Otto Stange auf dieser 10er-Position, um einen eventuell noch kommenden Fabio Vieira ist mir einfach ein Ticken zu heiß, um ihn da auf die 2 zu setzen bei den 3 Spielern. Deswegen würde ich mit Daka auf 2 und Adeline auf 3 gehen. Wo wir uns aber einig sind, Albert Grönbeck die 1. Warum?
Unser heutiger Partner der Episode ist Prep My Meal. Und wir bei Kickbase arbeiten ja auch teilweise aus dem Homeoffice. Und gerade jetzt während der Vorbereitungszeit haben wir relativ wenig Zeit, uns mittags was Frisches zu machen. Unser Partner Prep My Meal kommt genau da ins Spiel. Ich hatte die Chance, bevor ich euch jetzt davon erzähle, das Ganze mal zu testen. Und die letzten 3 Tage hatte ich Folgendes zum Mittag. Proteinfusilli mit Zitronengrassoße, Kürbiscurry und heute die vegane Proteinpasta Bolognese. Mein Favorit schon mal reingeschmissen, die vegane Bolo Baba, sag ich euch. Und das Gute ist, die schmecken nicht nach klassisch TK, was ich so im Kopf hatte. Die schmecken wirklich wie frisch gemacht, als hätte ich 2 Stunden davor am Herd gestanden oder hätte sogar ein Private Chef wie manche Fußballprofis. Die Meals sind proteinreich, nährstoffreich und unter 10 Minuten fertig auf deinem Teller. Solltest du Hunger bekommen haben, kein Ding, wir von Kickbase haben eine Kooperation rausgeschlagen. Mit dem Code KICKBASE maximalen Rabatt auf eure Bestellung. Link zu prepmymeal.com findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß und guten Appetit.
Albert Grönbeck ist der Fixpunkt der neuen HSV-Offensive. Man muss auch das Ranking, das komplette Dreier-Ranking und auch dieses Statement natürlich in Klammern setzen, wenn Fabio Vieira kommt.
Stand jetzt.
Stand jetzt. Das nervt zwar zu hören, aber ist einfach so. Albert Gronberg hat uns am Ende der letzten Saison schon gezeigt, was er alles kann, was er mit dem Ball am Fuß kann. Ich habe so Bock auf diesen Dänen. Ich finde, das ist ein unfassbar geiler Spieler. Der hat einen tollen Punkteschnitt, wenn er dann gespielt hat. Da hast du wahrscheinlich auch ein paar Zahlen für uns gleich, Anton. Ich freue mich sehr auf den. Das ist mein großer Spieler to watch for. Das ist wirklich, das hast du in den Testspielen gesehen und das wird auch weiter so kommen. Der Punkt, über den alles laufen wird. Das ist, und das ist vielleicht was ich ganz spannend finde, noch als Neben-Fun-Fact. Ich habe ja das Heidenheim-Spiel geguckt, das Testspiel. Da haben wir einen Elfmeter bekommen, den Patson Daka rausgeholt hat. In jeder App, sei es SofaScore oder FODMOB, ist als Torschütze von diesem Elfmeter Nikolai Remberg festgehalten. Das
und
stimmt.
Es ist eine Lüge.
Es ist eine Lüge. Ich habe das Spiel nämlich live geguckt und habe dann extra auch gestern nochmal, um zu schauen, nicht, dass mich meine Augen getrügt haben, nochmal nachgeschaut. Es war Albert Gronberg, der hier den Elfmeter geschossen hat. Obwohl Patson Daka zum Beispiel auf dem Platz war. Das ist natürlich ein Punkt, okay, wenn dann Paulsen auf dem Platz steht, wie ist es, wenn dann Fabio Vieira kommt, wer schießt dann die Elfer? Wenn aber zum aktuellen Zeitpunkt Albert Grönberg gute Chancen darauf hat, auch unser Elfmeterschütze zu sein, Freistöße schießt er sowieso schon, jedenfalls wenn sein rechter Fuß gefragt wird, dann ist das einer, der nicht nur, sage ich mal, der Fixpunkt in der Offensive ist, also die klassischen Rohpunkte sammelt, sondern natürlich auch für seine Scorer zu haben ist. Und mein Ziel mit ihm ist, darauf hoffe ich sehr, dass er dieses Jahr 10 plus Scorer erzielt. Vieira hatte 12 letzte Saison. Deswegen, ich bin hier optimistisch. Es ist wahrscheinlich nochmal
anderer Spielertyp, anderes Skillset, anderes.
Genau. Also Fabio Vieira ist nochmal ein Regal drüber. Das ist das, was ich sagen wollte.
Andere Kragenweite,
danke. So. Das ist mir gerade entfallen. Es ist eine andere Kragenweite und trotzdem bin ich hier super optimistisch, freue mich sehr auf ihn und glaube, dass der allen Hamburgern und all seinen Kickbase-Managern richtig viel Spaß machen wird. Und deswegen von den drei Neuzugängen meine klare Nummer eins ist, was die Kickbase-Relevanz angeht und auch was die sportliche Relevanz auf dem Rasen in der ersten Bundesliga angeht.
Ja, ist ja als jetzige Festverpflichtung auch kein echter Neuzugang mehr. Wenn man im Spielerprofil mal so leicht nach hinten scrollt, letzten drei Spieltage vor Saison, 154er Schnitt, also hat auf jeden Fall zum Ende der Saison schon angedeutet, was da möglich ist. Aktuell hat er einen Marktwert von 10,9 Millionen. Dass er das gerade wert ist, gerade auch mit dieser Elfer-Thematik und Co. als Spielgestalt, solange Vieira nicht da ist, da gehe ich vollkommen mit. Ab wann ist der Mann sein Geld denn nicht mehr wert? Also was ist zu viel?
Ich wusste, dass du uns Zahlen mitbringst, Anton. Sehr gut vorbereitet. 154er Punkteschnitt lässt sich schmecken. Hat natürlich auch in dem Einspiel über 200 gemacht. Das ist natürlich immer so ein Thema mit den Schnitten. Trotzdem, warum soll das nicht wieder passieren? Vor allem dann irgendwie im ersten Heimspiel. Ab wann ist er sein Geld nicht mehr wert? Bei uns ist er über die Lagentheke gegangen für knapp unter 14 Millionen. Das würde ich sagen, ist so ein guter guter Schnitt. Ich glaube, ab 14, 15 aufwärts würde ich mich wahrscheinlich davon fernhalten, so sehr ich ihn gelobt habe. Es ist immer noch ein Teil vom HSV, von einem Team, das im unteren Tabellendrittel wahrscheinlich herumlaufen wird. Das muss man natürlich immer einklammern. Und das ist mir auch nochmal wichtig, wir haben ihn im Dezember letztes Jahr verpflichtet und dann war er erstmal 2 Monate verletzt. Der hat halt eine Anfälligkeit, die, wenn du da einen krassen Overpay reinhaust und dann verletzt er sich in Spiel 1 oder Spiel 2, ja, dann tut's erstmal richtig weh. Vor allem am Anfang, wo wir alle wissen, wie wichtig es ist, sein Geld wirklich in Punkte zu investieren, damit man nicht den Anschluss zur Spitze verliert. Und wir haben es jetzt auch in den Testspielen gesehen, da hat er sich ja auch direkt gegen Lille in den ersten 45 Minuten noch wieder was eingezogen. Das war zum Glück nicht so schlimm. Gegen Toulouse konnte er 30 Minuten wieder spielen. Aber zeigt einfach, der ist ein bisschen anfällig. Und deswegen würde ich hier immer mit ein bisschen Vorsicht auch die krassen Overpays genießen. Wenn man ihn für 12, 13 Millionen einstecken kann, auf jeden Fall mitnehmen.
Ich sage auch so, bis 12, 5, 13, 5 sind es vermutlich Overpays, die in den meisten, Anführungsstrichen, normalen Kickbase-Liegen fair sind. Alles darüber würde ich auch sagen, boah, nee, lass mal lieber, wenn du nicht mit einer extremen HSV-Brille da reingehst. Es gibt noch 3 Gerüchte um Neuzugänge, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Nummer 1, Teremofi. Nummer 2, rechte Schiene, Yuki Sugawara oder ein ganz anderer. Und Nummer 3, Fabio Vieira, ob er kommt, wann er kommt, ob man sich da irgendwie mit Arsenal einigen kann. Das wären so drei Spieler, von denen ich gerne noch ein bisschen Input zu dir, von dir hätte. Willst du vielleicht einmal mit Teremofi anfangen, den wir ja schon kurz angerissen haben?
Sehr gerne. Er hält sich als absoluter Spitzenkandidat für die Sturmspitze. Es sieht sehr gut aus. Wenn man den aktuellen Gerüchten glaubt, dann wird er in den nächsten Tagen beim HSV einen Medizincheck abschließen und dann auch vorgestellt werden. Darauf freue ich mich sehr. Ich bin gespannt, wie sich diese Dynamik dann von den drei Spielern und auch nach außen sehr unterschiedlichen wirkenden Persönlichkeiten entwickelt. Ich glaube, dass wir ihn verpflichten werden, freue mich da sehr drauf. Wir haben es eben schon angesprochen, Samsunspor war der Top-Gegenkandidat gegen den HSV, ihn zu verpflichten. Er ist in Nizza in Ungnade gefallen. Es wurde ganz klar gesagt, dass er nicht mehr Teil des Kaders ist. An sich auch eine schlechte Verhandlungstaktik, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn du weißt, der
das
Spieler...
Das macht ihn nicht teurer.
Nee, genau, das macht ihn nicht teurer. Aber hey, ich hoffe, dass da unsere Vereinsspitze sich auch ganz genau angehört hat, was der Sportdirektor in Frankreich gesagt hat. Ich glaube, den holen wir uns.
Sieht auch, glaube ich, auch aus wie ein Stürmer, der funktionieren kann. Bei Nizza war es nicht der Fall, kam aber von Lorient für 22,5 Millionen, hat also auf jeden Fall mal einen Markt gehabt, hat da in der Ligue 1, glaube ich, 3-4 Saisons auf jeden Fall zweistellig gescored, ist also jemand, der weiß, wo das Tor steht, der ein anderes Profil mitbringt als die Stürmer, die man aktuell schon hat. Und deswegen glaube ich auch, dass das spannend werden kann. Bin aber dann gespannt, wie es wirklich ist, wenn du drei Stürmer hast, wie du schon angesprochen hast, mit Stammspieleranspruch, wie einen Dakar, wie einen Paulsen und wie einen Moffi, die alle Minuten sehen wollen, wie das auch so intern aufs Mannschaftsklima wirkt, wenn du am Ende des Tages irgendwann einen hast, der Platzhirsch ist. Aber ich bin gespannt und glaube schon, dass das jemand sein kann, der dem HSV auf jeden Fall auf Sicht weiterhilft. Dann Fabio Vieira. Was ist Stand? Kommt er noch? Kommt er sehr, sehr spät? Kommt er eventuell auch gar nicht? Wer ist noch mit im Rennen?
Also, ich glaube, ich persönlich, ich Justus.
Ja.
Ich glaube, dass wir Fabio Vieira dieses Jahr wieder im Volkspark sehen werden. Ich glaube, wir werden ihn verpflichten. Es gibt aus Arsenal-Kreisen jetzt die Gerüchte, dass natürlich auch die Führung da, die sportlichen und wirtschaftlichen Bosse mitbekommen hat, dass der HSV nochmal 7 Millionen für Fabio Baldé bekommen hat. Das bedeutet, wir waren immer mit unseren Angeboten für Vieira knapp unter 10. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt nochmal hochgehen auf 11, 12 Millionen. Arsenal fordert 18 Millionen, die will aber aktuell keiner zahlen. Der liebe Fabio sitzt sozusagen auf gepackten Koffern, wartet nur noch auf seinen Shuttle nach Hamburg. Ich glaube, dass wir ihn verpflichten, sehr wahrscheinlich sehr zum Ende dieser Transferphase. Ich habe richtig Bock auf ihn. Ich glaube, jeder Hamburger hat richtig Bock auf ihn. Und ich sehe es aktuell zu 80%, dass wir ihn bekommen. Man kann nie 100% sagen, weil wir wissen alle, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Was, wenn plötzlich aus England doch jemand anklopft, der sagt, wir zahlen die 18 Millionen, wir geben dir das Doppelte an Gehalt. Und vielleicht ist er dann gar nicht mehr so interessiert an diesem Hamburg-Stint, wie er aber aktuell, und so scheint es ja, sehr doll zu auch dieses Interesse selber hat. Das ist ja der Hauptgrund, warum ich diese Vermutung auch habe, dass wir ihn kriegen, weil er sagt, wie damals einst Pep Guardiola mit Thiago, er sagt Hamburg oder nix. Darauf freue ich mich. Ich glaube, wir bekommen ihn. Und zu welchem Preis es dann wird, wahrscheinlich ein bisschen über 10 Millionen.
Ja, man hat ja mit den Baldé-Millionen jetzt auf jeden Fall wieder zumindest ein bisschen Pulver eingesammelt. Man muss aber auch sagen, eure Saison steht und fällt nicht mit dem Transfer, oder?
Nein, sie wird uns aber natürlich schon sehr gut tun.
Das ohne Frage, ja. Aber also, das wird keine Chaos-Saison ohne Fabio Vieira.
Nee, das glaube ich nicht. Da sind ich auf anderen Positionen gespannter und ehrlicherweise auch dringender, dass wir uns da noch jemanden holen. Du hast die rechte Schiene angesprochen. Da ist natürlich etwas, wo wir mit Bakary Yatta jemanden haben, der das wieder in den Testspielen solide gemacht hat. Aber du siehst einfach, was er nicht kann. Und ich weiß, der Name Sugawara kreucht so ein bisschen jetzt durch die Gerüchteküche. Ob er es wird, kann ich dir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Da hast du wirklich, was diese Position angeht, die wenigsten Informationen in allen HSV-Seiten, Foren, Abendblatt, Mopo. Sugawara ist ein Name, der natürlich eine Brisanz hat und ich glaube deswegen auch gerade ein bisschen vielleicht auch wärmer gekocht wird, als er wirklich ist, die Wahrscheinlichkeit, weil er diese Bremen-Vergangenheit hat, weil er Bundesliga-Erfahrung hat. Ich bin gespannt, was kommt, möchte hier aber noch keine Einschätzung geben, ob es Sugawara wird oder einen anderen Spieler, weiß aber, da kommt noch jemand.
In unserem HSV-Channel auf Discord hätte man auf jeden Fall nicht so viel Bock auf Yuki Sugawara. Kann ich natürlich aus der Fanbrille mit Bremen als Konkurrenten sehr, sehr gut verstehen. Glaube aber schon, dass das kein schlechter Fit wäre und er auch irgendwie auch gerade in den Anfangszeiten in Bremen guten Offensivaufbau mitgebracht hat. Hinten raus hat es dann nicht mehr so gut gepasst, warum auch immer. Aber ich glaube schon, dass das auch eine Verstärkung wäre. Und dass da was passiert, oder dass da was kommt, ich glaube, da sind wir uns einig, was und wann ist halt am Ende des Tages dann die Frage. Ich hoffe aber, dass es eher später als früher ist, weil ich den Bacariata schon eingesackt habe und jetzt hoffe, dass er auf jeden Fall mal diese ersten 3-4 Spiele bis zur Länderspielpause bekommt, gerade weil ja auch die ersten beiden Auswärtsspiele recht eklig sind. Da erwarte ich mir nicht viele Punkte vom HSV, aber die beiden Heimspiele gegen Mainz, wir erinnern uns, und gegen Köln waren ja auch letztes Jahr, glaube ich, erfolgreich. Dementsprechend sind das schon auch Spiele auf die Schiele, wo man mal einen HSV-Spieler aufstellen könnte.
Ja, sehe ich genauso, was Heim- und Auswärtsspiele der anstehenden Saison angeht. Mir ist wichtig, noch eine Position hier hervorzuheben, was potenzielle Neuzugänge angeht, und das ist die linke Schiene, die Linksverteidigerposition. Ja. Bei Miro Muheim ist man sich immer noch nicht klar. Geht er, bleibt er, verlängert er seinen Vertrag, weil was nicht passieren darf ist, sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus, dass er bleibt, ohne zu verlängern und wir im nächsten Jahr ablösefrei verlieren. Das ist uns jetzt mit Ramsey schon passiert, das soll nicht nochmal passieren. Und die Frage ist natürlich aber, wenn er nicht verlängert, wer nimmt ihn uns ab? Und dann ist die Frage auch, wer kommt noch für die linke Schiene? Was ganz klar ist, es gibt Gerüchte um Jacques Ekomi aus Frankreich, Linksverteidiger.
Never heard about him.
Ich habe es nur in diesem Gerüchtekreis mitbekommen. Der will anscheinend unbedingt zum HSV.
Wer nicht?
Wer nicht, natürlich. Im Notfall auch nächstes Jahr im Sommer dann ablösefrei. Den würden wir aber nur verpflichten, wenn Muheim geht, weil, das wurde auch klar kommuniziert, wir wollen Luis Lemke, nicht einen gestandenen Linksverteidiger, noch vor die Nase stellen, dass er plötzlich nicht mehr die erste Option von der Bank ist, sondern dann die zweite. Das soll auf jeden Fall nicht passieren. Und deswegen ist das natürlich noch ein Thema. Wir haben die rechte Schiene, wir haben die linke Schiene, wo es halt einfach an Muheim hängt. Was passiert hier? Wenn der geht, dann wird da auch nochmal Bewegung reinkommen. Und durch die Omari-Verletzung, die ist zwar nicht so schwerwiegend, steht aber das Thema des Innenverteidigungs natürlich nochmal im Raum. Kommt da noch wer oder setzt man auf die jungen Spieler, die dann mehr Minuten sehen werden?
Die Youngster, die du gerade eben angesprochen hast, sind auch ein sehr guter Punkt. Die haben wir jetzt bei den Testspielen und bei den Neuzugängen noch nicht besprochen. Gibt es denn da Jungs, abgesehen von Luis Lemke, den du schon angesprochen hast, die wir auf jeden Fall mal so im Hinterkopf behalten sollten? Entweder, weil sie mittelfristig Kickbase-Minuten sammeln könnten oder einfach zum Flexen, wenn da irgendwer an Spieltag 3 mal eingewechselt wird und ich sage, ja, kenne ich.
Kickbase-technisch glaube ich nein. Muss man so klar sagen, das ist nicht das, wonach man gerade suchen muss. Wenn wir von Youngstern, die man kennen sollte und auf dem Schirm haben, aber auch von Otto Stange sprechen, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall einer, den man nicht nur kennen sollte, sondern vielleicht auch ein kleines Fragezeichen mal hintersetzen sollte. Ja, Edeljoker aktuell noch, weil einfach Entscheidungsfindung noch etwas schwierig ist. Aber wenn das einer ist, der wirklich jetzt mit seinen 19 Jahren nach wirklich als Torschützenkönig nach dieser EM in Wales von der U19 mit einem neuen Selbstvertrauen nochmal zurückkommt, dann kann das auch einer sein, der wirklich seine Minuten sehen wird und auch seine Scorer sehen wird. Was die anderen jungen Spieler angeht, Shafiq, Innenverteidiger, scheint ein ganz sympathischer Kerl zu sein, hat ein witziges Video zusammen mit angesprochenen Luis Lemke gemacht. Das klassische Hochzeitsspiel gespielt in den Trainingslagern. Der wirkt auch sehr aufgeklärt, ist lange beim HSV, schon seit 2018. Ist einer, den man sich mal angucken kann, ist eine richtige Maschine. Hab Bock auf den, dass der sich bei uns entwickelt. Ist aber Kickbase-technisch noch überhaupt keine Relevanz.
Okay, nehmen wir so auf jeden Fall für den Moment mit und gucken mal in Richtung der Abgänge, Justus. Da können wir, glaube ich, einen Ticken kürzer durchgehen. Du kannst einfach hier und da kurz einhaken und sagen, welcher Abgang schmerzt, welcher Abgang irgendwie auch vertretbar ist, zu wem du einfach noch was zu sagen hast. Wir haben einmal Sumahoro, der als Innenverteidiger zu Mallorca ausgeliehen wird. Ist, glaube ich, einfach nur sinnvoll, dem Jungen da irgendwo anders Minuten zu geben in einer gewissen Relevanz.
Ja.
Dann gehen wir weiter über Mikkel Bronsis und Gocholaischwili, die beide auf der rechten Schiene gegangen sind. Mikkel Bronsis Vertrag ausgelaufen, ist aktuell noch vereinslos. Und Gocholaischwili hat man die Leihe nicht verlängert, beziehungsweise einen fixen Vertrag angeboten. Dementsprechend ist auch er zurück in Donetsk. Wieso sind die beiden gegangen?
Gocholaischwili hat nie die Leistung gebracht, die wir uns von ihm erwartet haben. Bei Bronsis war ich überrascht, dass man sich nicht auf eine Verlängerung einigen konnte, vor allem, wenn wir uns unsere rechte Schiene angucken. Für das Spielsystem, das wir jetzt aber in die neue Saison gehen wollen, sind beide einfach auch nicht der Typ Spieler, den wir brauchen.
Yes, auf der linken Seite hat man auch Noah Katterbach nach Braunschweig verliehen, der da auf Minuten kommen soll. Aktuell, glaube ich, noch hinter die Michele Sanchez ansteht, aber mittelfristig, glaube ich, schon jemand sein wird, der in Braunschweig auf jeden Fall zu relevant viel Zweitliga-Minuten kommt. Ebenfalls in der zweiten Liga Robert Glatzel, da ganz klar ein Thema. In Wolfsburg verdient man gut und in Wolfsburg spielt man gut und in Wolfsburg kriegt man vermutlich auch mehr Minuten als zweiter, dritter Stürmer beim HSV. Also auch das ein Wechsel, den man, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen kann, auch wenn das Fanherz da wahrscheinlich ein bisschen schmerzt.
Ja, richtig. Glatzel war eine Identifikationsfigur in diesem Verein, hat sich schwer getan, schon in dem ersten Jahr jetzt in Liga 1 unter Polzin, hatte ja auch dieses ominöse Interview, wo er sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, wo, was sie intern geklärt haben, tut weh, dass er weg ist, als er sein Abschiedsvideo auf dem HSV-Instagram-Channel gepostet hat, ist mir auch die ein oder andere Träne runtergelaufen, das war ein toller Typ. Bobby, viel Erfolg in Wolfsburg, das wünsche ich ihm persönlich ja, dem Verein ist mir relativ egal. Tut weh, dass er weg ist, aber verständlich.
Ja, Renzi Königsdörfer, muss man sagen, hat sich sportlich ganz klar verbessert mit seinem Wechsel zu Mainz 05. Ich glaube, die werden dieses Jahr auf jeden Fall auch eine Rolle um Europa mitsprechen können. Ob er sich da neben Tietz und Geraldo Becker durchsetzen kann, werden wir sehen. Finde ich aber auf jeden Fall auch eine spannende Personalie mit Blick auf andere Bundesliga-Vereine. Stadiontechnisch hat man sich natürlich ganz, ganz klar verschlechtert. Aber es ist natürlich auch jemand, den man mit 30 plus Spielen letztes Jahr für den HSV diesen Wechsel auch gönnt, oder?
Ja, Renzi hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Er ist ein Starboy. Ich habe ihn mir tatsächlich auch trotzdem, auch wenn er jetzt bei Mainz ist, in der Liga wieder gezogen. Ich habe Bock auf ihn. Der wird von der Bank wahrscheinlich erstmal kommen, aber der hat coole Momente. Ablösefrei, tut bisschen weh, sage ich ehrlich. Ansonsten verständlich, dass er jetzt auch einfach mal was anderes sehen wollte. Und sportlich tut auch weh zu sagen, hat er sich verbessert, hast du richtig eingeschätzt, Anton.
Yes, Hannes Herrmann wird nach Regensburg verliehen. Luka Vuškovic ist natürlich der Spieler, der am meisten Schmerz, wo man sich vermutlich auch am meisten erhofft hätte, dass es irgendwie nochmal für ein Jahr funktioniert. Aber bei dem von dir angesprochenen Markt wäre natürlich vollkommen utopisch, das irgendwie zu finanzieren oder nochmal hinzubekommen. Dann Fabio Vieira, bei dem man noch hofft, dass es irgendwie Richtung Deadline Day heiß wird und man ihn wieder verpflichten kann. Philipp Othele ist zurück in Basel, hat, glaube ich, eine ganz ordentliche Rückrunde gespielt, hier und da mal geholfen, aber ist auch niemand, wo du sagst, das würde jetzt extrem schmerzen, was den Kader angeht. Und ansonsten haben wir mit Damien Downs und Fabio Baldé nochmal zwei Jungs, die eher als Rotationsspieler eingesetzt worden sind. Ich glaube, auch bei Damien Downs war es irgendwie ein größeres Missverständnis, hat gar nicht so richtig funktioniert, war auch eher Stürmer 3-4 nach den ersten Wochen. Und Fabio Baldé ist natürlich schon jemand, der als Tempodribbler hier und da immer wieder relevant gewesen ist. Aber wo man auch sagt, ey, 7 Millionen von Racing Straßburg, die nimmt man gerne, oder?
Auf jeden Fall. Da haben sie viel fürs Potenzial gezahlt bei ihm. Ich glaube, wir hätten uns sogar über 5 Millionen gefreut, weil du wusstest einfach, der möchte jetzt nochmal was anderes sehen, der möchte es nochmal ausprobieren. Und er hat es einfach bisher nicht geschafft, das Potenzial, das er hat, auf den Rasen bei uns zu bringen. Er hatte seine Momente und die haben auch richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, allen voran der Sprint gegen Stuttgart auf der linken Seite lang in der letzten Minute. Die beiden Abgänge, die am meisten schmerzen, sind natürlich Katterbach und Downs. Kleiner Scherz, sind natürlich Vusco und Vieira. Vieira kommt vielleicht noch, aber ja, ist völlig in Ordnung. Was ich aber krass finde, wenn du es jetzt nochmal so aufgezählt hast, sei es Zugänge oder Abgänge, da ist viel Bewegung bei uns im Kader. Das ist wirklich schon, es wirkt fast wie ein zweiter Umbruch.
Ja, wenn man auf die Anzahl der Spieler schaut, finde ich es relativ balanced. Auf die Qualität müssen wir dann im Laufe der Saison irgendwie bewerten, ob man da halbwegs geschafft hat, Jungs adäquat zu ersetzen. Gibt es einmal Abgänge, die man noch nicht ersetzt hat, und zum anderen, wer könnte denn von den Jungs, die jetzt da sind, noch gehen?
Ich fange mit deiner zweiten Frage an. Wer könnte noch gehen? Weil wir Muheim eben schon angesprochen haben. Die Gerüchte halten sich weiterhin. Das ist einer, der eventuell noch gehen kann, gehen wird. Dann Thema Dompe. Er ist raus aus dem Kader, ist aber noch Teil des Vereins. Ich gehe stark davon aus, er selber möchte ja, wenn man den Medienberichten glauben mag, am liebsten nach Saudi-Arabien. Ich bin mir sicher, dass er noch irgendwie gehen wird, auch wirklich dann Hamburg verlassen wird. Brauchen wir da einen Ersatz für, wie es aktuell ausschaut? Nein, weil wir nicht mit den angesprochenen klassischen Flügelstürmern mehr spielen. Jedenfalls nicht in der ersten Elf, vielleicht dann mal situativ natürlich, wenn du solche Momente erzeugen möchtest und viel über Flanken kommen willst, was dann vielleicht nicht nur von der Fünferkette aus gesteuert wird. Ansonsten, die man noch nicht ersetzt hat, ja, die eben angesprochenen beiden herausragenden Spieler natürlich und dann diese rechte Schienenseite, wo wir jetzt nicht den krassen Verlust in der Qualität hatten, aber einfach in der Tiefe des Kaders. Aktuell ist Bakary Yatta da fast unumstößlich, dass er starten wird, und da wird auf jeden Fall noch was kommen und auch kommen müssen.
Unumstößlich klingt für mich wie ein klarer Hinweis ans Fantasy Center, dem Mann diesen blauen Stern zu geben. Jetzt.
Hey, solange kein Neuzugang ist, bin ich voll bei dir, weil wer soll sonst für ihn da starten?
Ja, ja, also ist natürlich schon viel, weil man weiß, dass da noch irgendwas passiert. Will ich auch gar nicht oder so, aber ist einfach nur my man, deswegen muss ich den hier und da ein bisschen pushen. Wir kommen jetzt, Justus, zum zweiten Teil des Podcasts und gehen in den harten Kickbase-Talk rein. MVP-Prognose. Wer ist denn dein MVP-Kandidat für diese HSV-Saison und warum ist es Bakary Yatta?
Jetzt hast du es ja schon gespoilert, wer es ist.
Nee, erzähl mal.
Na, wenn man jetzt auf die Vergangenheit schauen würde und sich die Spieler angucken würde von uns, die da sind und letzte Saison die meisten Punkte gemacht hat, dann müsste ich hier den Torwart nennen. Dann müsste ich Daniel Heuer-Fernandes nennen. Wir haben noch nicht wirklich über die Torwartposition gesprochen. Er wird als klare Nummer 1 reingehen. Was dann mit Sander Tangvik im Laufe der Saison passieren wird, steht noch ein bisschen in den Sternen geschrieben. Ich finde, es ist ein cooler junger Torwart. Und trotzdem ist Heuer-Fernandes die Nummer 1. Und aktuell gehe ich auch davon aus, dass er das bis zum Ende der Saison sein will. Ich bin ja aber nicht langweilig, so wie du, lieber Anton. Ich nenne nicht Heuer-Fernandes als unseren MVP, sondern den vorhin schon angesprochenen Albert Grönbeck. Er wird, und wir gehen von heute aus, immer noch, und ich kann es nicht oft genug betonen, wirklich der Fixpunkt im HSV-Offensivspiel sein. Aber er wird nicht nur da sein, um mit Scorern zu punkten, sondern er wird auch einfach die Verbindungsstelle zwischen einerseits den Flügeln sein. Er wird immer mal abkippen, er wird sich in die Mitte ziehen, er wird Bälle von hinten holen. Er wird mit Lokonga wahrscheinlich einige Momente haben, wo man sich denkt, ey, die haben mal höher gekickt. Und deswegen bin ich mir sicher, dass er der MVP diese Saison werden wird. Das kleine Fragezeichen bleibt seine Verletzungsanfälligkeit, und trotzdem, wenn er vielleicht dann sogar noch mal ein paar Elfer schießt, dann bin ich mir sicher, er weiß, wo das Tor steht und er weiß, wo seine Mitspieler stehen. Es wird Albert Grönbeck.
Ich hake da einmal ganz kurz ein, weil du mich für Heuer-Fernandes outgecallt hast. Wenn man auf die Punkte aus dem Vorjahr guckt, war Vuškovic mit 3600 Punkten die 1, Heuer-Fernandes mit 3000 Punkten die 2, dann kam Vieira mit 2800 Punkten. Zwei von den drei sind weg. Es ist nur konsequent zu sagen, wenn ich nicht super confident bin, wer da in die beiden freien Stellen reinrutschen könnte, einfach mit dem sicheren Call zu ihnen sagen, ja, der Keeper wird schon wieder 3000 machen, und bei den anderen muss man erstmal sehen, ob die am Ende des Tages wirklich in die Richtung gehen. Wenn Fabio Vieira kommt, ist er, glaube ich, schon jemand, den wir tendenziell mit der Möglichkeit sehen, über Heuer-Fernandes zu kommen, auch wenn es letztes Jahr nicht ganz geklappt hat, trotz seinen 12 Scorern. Aber natürlich ist das Potenzial für richtige Kickbase-Punkte da. Wie würde denn momentan ohne den Vieira deine Top 5 Kickbase-Punkte-Liste beim HSV aussehen? Von der 1 Albert Grönbeck bis zur 5.
Sehr gerne. Auf der 2 kommt dann direkt Heuer-Fernandes. Es ist nur schlüssig. Ich bin 100% bei dir. Du hast natürlich recht. Fragezeichen wird sein, was, wenn plötzlich Tangvik unsere Nummer 1 wird, weil Heuer-Fernandes sich in den ersten Spielen von ihm nicht bekannte Patze erlaubt. Tangvik hat wieder eine tolle Vorbereitung gespielt, hat gut gehalten. Aber das Gleiche gilt für Heuer-Fernandes. Auf der 3 habe ich unseren Dauerbrenner und Capitano, einfach weil er eine sichere Bank hier ist. Das ist der Rambo, der liebe Remberg, den ich hier sehe als sicheren Punkt da, einfach weil er viele Minuten sehen wird. Der hatte letztes Jahr schon einen 70er-Schnitt. Ich glaube, den wird er mindestens halten, wenn nicht, und ich bin ja optimistisch und confident, wie du gerade sagst, scheint das sogar nochmal überspielen. Der wird vielleicht auf seine 70, 80 und mit Punkte kommen. Auf der 4 habe ich, und da habe ich zwei Spieler. Es ist natürlich immer doof, dann zwei zu nennen, aber es ist einfach dieser Punkt Borneau oder Capaldo. Ich glaube, ich möchte unbedingt jemanden von der Innenverteidigung nehmen, und ich bin nicht der größte John Torunariga-Fan. Deswegen will ich einen von den beiden hier nennen. Borneau wird sich zeigen, wie er sich einspielt. Wir haben es angesprochen, schafft er einen 80er-Schnitt? Wenn nicht, dann glaube ich, ist Capaldo da einfach ein guter Griff. Einer, der auch mal Offensivmomente hat, der auch mal sein Tor erzielen wird. Ich fand ihn letztes Jahr vor allem in der Rückrunde richtig cool. Da hat er sich ja auch seinen Stammplatz dann redlich verdient. Er hat viele Minuten gesehen. Ich glaube, er wird noch mal mehr sehen. Deswegen ihn auf der 4, und auf der 5 haben wir den Neuzugang. Hier könnte man natürlich jetzt auch Patson Daka sagen. Ich bin aber, um konsequent zu bleiben, hier mit Martin Adeline gegangen.
Ja, verstehe ich alles. Finde ich nachvollziehbar. Bonau sehe ich besser als Capaldo, weil ich mir denke, dass der als IV-Turm in der Dreierkette mehr von diesen plus 5 geklärt, Kopfballduell, Luftzweikampf gewonnen, Punkten mitnehmen wird, die einfach so dieses Grundrauschen erzeugen. Dementsprechend finde ich den schon auch echt spannend. Muss aber auch sagen, dass du hier beim HSV schon eine ordentliche Lücke hast, und ich glaube, dass die Teampunkte von einem Vuškovic oder dass die Spielerpunkte von einem Vuškovic in Teampunkten nicht ganz aufgefangen werden können, einfach weil die Qualität so hoch gewesen ist.
Sehe ich genauso. Ich gehe auch mit deiner Einschätzung, was den Vergleich Borneau und Capaldo mit, sehe ich genauso. Aber da ist einfach noch der Punkt, er ist noch nicht da. Also er ist jetzt angekommen, hat das erste Training gestern direkt mitgemacht. Ich kann es einfach noch nicht so gut einschätzen. Capaldo hat gezeigt, dass er auch für seinen Preis Kickbase-relevante Punkte machen kann. Mhm. Er spielt sicher. Natürlich kann man auf der 5 oder auch auf der 4 auch einen Sambi Lokonga nennen, der offensiv auf jeden Fall wieder seine Momente haben wird. Da ist mir aber einfach das Thema der Verletzungsanfälligkeit und des doch nicht sicheren 30 Spiele plus oder auch 25 Spiele plus Zeitraumes einfach noch nicht so ganz geheuer, wie wir es mit ihm machen.
Du hast ja jetzt 5 Jungs angesprochen, die auf jeden Fall gut punkten sollten. Sind das dann auch Spieler, die bei Kickbacks aktuell fair bewertet werden und dementsprechend auch gleich Kaufempfehlungen sind? Oder sagst du, boah, HSV hier und da aktuell schon teuer?
Die sind ja witzigerweise, also vor allem jetzt irgendwie Rambo, Capaldo, Borneau haben wir gehört, wird auch in die gleiche Schiene gekommen. Die sind ja alle ungefähr im gleichen Segment. Grönberg an sich ja auch, der ist ja auch nur ein bisschen drüber. Deswegen würde ich sagen, ihn auf jeden Fall einfischen. Bei Heuer Fernandes mit seinen 14,5, 15 Millionen Marktwert ist halt dieses Torwartthema. Bist du einer, der in deiner Kickbase-Liga mit Torwart spielt? Ich meistens am Anfang setze eher auf Feldspieler, weil ich einfach Bock auf das Spektakuläre habe und nicht auf die sicheren Torwartpunkte. Ist aber ansonsten für 14 Millionen, finde ich, ein Keeper mit einem 92er-Punkteschnitt, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Da wird hinten viel passieren, vor allem jetzt ohne Luca, der uns fehlt, wird er noch mehr aufs Tor kriegen, machen wir uns nichts vor. Trotzdem bin ich einer, der beim Torwart immer erstmal mit einem 500-Kaler geht und einfach den Rest zu füllen. Wir haben es gehört, ich gehe gerne auf den Big Boy. Genau. Da hat man natürlich auch das Geld dann nicht, um 15 Millionen in Daniel Heuer Fernandes zu setzen.
Traue ich mich eigentlich nie. Ich habe mich bisher, glaube ich, noch nie getraut, 500k-Keeper zu stellen, wenn ich es nicht absolut musste, weil ich das Gefühl habe, dass man schon diese 70 bis 120 Torwartpunkte an den Spieltagen ganz gut mitnehmen kann. Werde es aber dieses Jahr eventuell mit einem Harry Kane, den ich mir für 90 geschossen habe, auch machen müssen, weil aktuell besteht mein Kader noch aus 3 Jungs und es ist Bakariata, Harry Kane und Jonas Hofmann. Also da könnte auf jeden Fall am Ende des Tages ein günstiger Keeper stehen. Ja. Wenn wir auf den Dauerbrenner vom HSV gucken, dann meine ich zu wissen, wen du mir gleich vorsetzt. Ausgeklammert mal den Torwart, der ja bestimmt 32 plus Spiele machen wird. Vielleicht bekommt Tangenweg 1-2 Spiele gerade Richtung Ende raus. Mal sehen, wenn er sich nicht verletzt wird, Heuer Fernandes aber auf jeden Fall Minutenkönig beim HSV werden. Auf die Feldspieler geschaut, Rambo Remberg, deine Nummer 1?
Korrekt. Er wird, wenn er nicht durch eine 5. gelbe Karte gesperrt wird, meiner Meinung nach jedes Spiel machen. Er ist nochmal in seiner Rolle, in seiner Bedeutung für den Verein zum letzten Jahr gestiegen. Er ist jetzt der Kapitän, er ist unser Rambo und ich freue mich richtig auf ihn. Auch einer, wo ich gerade noch schwanke, ob es sein Trikot wird, das ich mir für diese Saison hole oder das vom eben angesprochenen Albert.
Wenn wir nur auf die Neuzugänge gucken, die Stand jetzt, Donnerstag, heute da sind, wer macht denn von denen die meisten Minuten nächstes Jahr?
Ich würde mit Sepp Borneau als neuen Abwehrchef aktuell gehen. Ich glaube, dass er die meisten Minuten machen wird. Da, auch wenn ich ihn nicht als MVP genannt habe, da ich glaube, dass Grembeck, wenn wir ihn als Neuzugang sehen, tatsächlich ab und zu auch mal verletzt sein wird, 1-2 Spiele fehlen wird. Ich glaube, dass Sebastian Borneau die meisten Spiele machen wird, ja, und Borneau, damit die meisten Minuten.
Borneau habe ich gerade gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Gib mir noch einen Offensiven, weil Borneau ist zu naheliegend. Gib mir noch einen, der offensiv richtig viele Minuten abreißt.
Ja, dann sage ich Albert Grönbeck. Mein MVP-Tipp, dann bleibe ich dabei. Mir ist es noch ganz wichtig, nochmal zu Remberg aber zu sagen, er ist die sichere Bank, ich erhoffe mir den 80er-Schnitt, er wird aber jetzt keine Punkte-Explosion mit sich bringen, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, von dem erwarte ich kein 250-Punkte-Spiel. Das wird bei ihm nicht passieren. Das könnte bei einem Capaldo eher mal passieren, dass der vorne mal einen reinmacht und hinten einfach irgendwie die Null stehen bleibt. Das wird bei Rambo nicht kommen.
Wir haben jetzt sehr viel besprochen, was sich gut informierte Kickbase-Spieler hier und da vermutlich schon denken konnten. Jetzt, Justus, kommt deine Kategorie, wo du uns verzaubern kannst. Hidden Gems. Wer könnte denn dieses Jahr ein Kickbase-Spieler sein, den wir als normale Manager ohne HSV-Brille noch nicht auf dem Schirm haben oder der einfach unverhältnismäßig gut punktet im Verhältnis zu dem, was man von ihm erwartet?
Das ist natürlich immer eine sehr beliebte Kategorie, das Hidden Gem. Nicht nur im Podcast, sondern ich glaube auch in jeder eng geführten Kickbase-Runde, du willst immer diesen Rohdiamant erwischen, der nicht nur seine Punkte bringen wird, sondern vielleicht auch mal eine 5 Millionen Marktwertsteigerung mitbringt. Und da ist einfach beim HSV und die ihre Saison schon losgelegt haben, jetzt wissen es auch, und das werden die meisten sein, es ist einer, der heraussticht, der nicht nur im Marktwert gerade krass am Steigen ist, 360.000 pro Nacht, sondern auch ein potenzieller Starter sein kann. Es ist Luis Pepe Lemke. Wir müssen ihn hier nehmen. Er ist der jüngste Spieler, der jemals beim HSV der eingewechselt wurde, der jüngste Spieler jemals. Fun Fact an dieser Stelle, es waren bisher nur 3 Spieler jünger als er bei Einwechslung in der gesamten Bundesliga-Geschichte.
Ist das ein Ratespiel?
Und Anton, du guckst mich schon an, es ist ein Ratespiel. Das ist jetzt einmal die verdrehte Rolle. Wer sind diese 3?
Youssoufa Moukoko.
Korrekt.
Linus Güter.
Gechter?
Ich hatte der von Union gedacht. Heißt er Linus
Güter? Der heißt Linus Gechter. Das ist der von Union.
Nein, Gechter ist nicht Union. Gechter ist Hertha. Linus Güter ist Union.
Bin ich mir aber sehr sicher, weil das hat das Abendblatt so geschrieben.
Da bin ich jetzt auf den Fact-Check gespannt.
Union du hast ist Linus tatsächlich Güter. Völlig recht und das Abendblatt hat hier gelogen. Ja, da ist schönes Ratespiel, wenn der die Frage stellt, nicht mal die Antworten kennt. Aber
Union, Hertha, von dir Güter, bockstark. Gächter, aber okay. 2 haben wir und erster Dritter, hast du gesagt?
Ne, es sind 2 von 3. Einen gibt's noch.
Ja, das weiß ich nicht, weil Güter hatte ich auch den Union-Podcast mit Tusche. Da hatte ich das auf dem Schirm, weil er das, glaube ich, gesagt hatte. Moukoko wissen alles, der jüngste ist. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt bin ich blank.
Na, jetzt weiß ich ja nicht mehr, ob ich dem Abendblatt noch trauen kann. Aber sie haben als Dritten noch den Paul Wanner genannt. Das waren
bei
die
Bayern,
3
ja, bei doch, Bayern. Kann schon sein, glaube ich, auch mit irgendwie 16, Anfang 17 mal reingekommen, ist schon...
Das wären die 3, die jünger waren als Luis, und ich will seinen Mittelnamen einfach nochmal sagen, Pepe Lemke.
Ja.
Ich weiß nicht, woher das Pepe in der Mitte kommt, aber ich finde es ziemlich cool. Er ist zwar ein ganz anderer Spielertyp als der bekannte Pepe, trotzdem ist das einer, um zu deiner Frage zurückzukommen, der, ich glaube, vor allem wenn Muheim sogar jetzt geht, oder wenn er jetzt auch gegen Ferl einfach einen geilen Auftritt hat, wirklich Potenzial hat, Starter zu werden bei uns. Was für den HSV natürlich ein absolutes Highlight wäre, was krass wäre, wenn wir so einen haben und auch einfach noch für 3,6 Millionen zu haben ist, ey, da jetzt mal 5 Millionen reinbuttern, der steigt dir das in 4-5 Tagen und dann zu schauen und vorher da vor deinen Mitmanagern zu sagen, ja, schaut mal, wen ich hier gezogen habe und plötzlich spielt er gegen Dortmund, plötzlich spielt er daheim, ey, wie geil wäre das?
Ist auf jeden Fall eine illustre Reihe mit den 3, wo man, glaube ich, ganz gerne genannt werden darf. Mit Blick auf den HSV ist es ja als Traditionsverein auch immer so, dass die eigenen Talente sehr hoch gehängt werden. Ich erinnere mich an einen, wer war da alles? Öztunali, an...
Levin.
Wer ist zu Bayern gewechselt? Hilf mir. Ich habe den Namen verzogen.
Fiete Arp,
genau so. Finn Porat war kein alter Fakila. Finn Porat war Kieler, aber so Fiete Arp, Öztunali, jetzt auch ein Otto Stange und ein Lemke, die werden schon schnell so zu... uns Levin, uns Otto und sowas gemacht. Ist das bei Lemke auch so oder glaubst du, es ist wirklich jemand diesmal, der echt gut und echt relevant werden kann?
In die, du gerade genannt hast, Otto Stange noch nicht reinnehmen, weil ich glaube...
Aber der ist ja auch so Fanliebling bei euch, oder?
Also 100%, aber ich glaube, da kommt noch, der hat noch die Chance, noch zu zeigen jetzt mit der kommenden Saison, weil Öztunali ist leider in Brunnen gefallen. Aber deswegen will ich ihn da rausklammern, der ist 100% Fanliebling. Wie der letztes Jahr bei der Aufstiegsfeier mit seiner Prada-Sonnenbrille da stand und die Lieder gesungen hat, das hat schon Bock auf mehr gemacht und natürlich dieser Sommer hat auch nochmal in den Testspielen und bei der EM gezeigt, was für ein cooler Type ist. Aber genau, auf deine Frage zu kommen, ich glaube, dass bei Lemke der Fall ein bisschen ein anderer ist. Der hat damals, das kam im Nachhinein raus, hätte auch die Option gehabt, zu Dortmund zu gehen, zu Bayern zu gehen. Der hat sich ganz klar entschieden, zum HSV zu kommen. Dem wurde eine Perspektive aufgezeigt. Der ist seit 3 Jahren da. Da war er 13. Der ist jetzt 16, hat schon Minuten gesehen in der ersten Liga, hat es geil gemacht in den Testspielen. Ich bin wirklich überzeugt, dass das für uns ein ganz besonderer Spieler werden kann. Weil er einfach noch so jung ist. Das sind noch mal 2-3 Jahre jünger als die eben angesprochenen von dir. Da ist noch so viel Potenzial möglich, so viel Wachstum möglich. Ich habe richtig Lust drauf. Und der hatte ja auch schon seine 1-2 Abschlüsse, wo er jetzt in den Testspielen auch tatsächlich auch offensiv mal so einen Moment hatte, wo du dachtest, ey, geil, dass er da wenigstens zum Abschluss gekommen ist.
Ja, und was man, glaube ich, bei ihm auf keinen Fall machen darf, ist ihn nur an den Kickbase-Punkten messen, weil das auf der Position beim HSV in der Tabellenkonstellation, glaube ich, einfach ihm nicht gerecht werden würde, aber es ist schon eine Position, finde ich, wenn du auf der deine 20 plus Bundesligaspiele hast und das gut gemacht hast, wo du auch sehr schnell für andere Vereine relevant und interessant wirst. Also bin ich gespannt, wie er sich über das Jahr entwickelt und wie er am Ende des Tages auch punkten wird. Wenn wir Justus auf die Startelf gucken, siehst du ihn gerade vermutlich vorne. Wie sieht denn insgesamt so deine erste Elf für den ersten Bundesligaspieltag gegen den BVB in Dortmund aus?
Wir werden ja sehr wahrscheinlich mit dem jetzt bekannten 3-4-2-1 aufstellen. Wollen wir es von hinten durchgehen?
Wie du möchtest.
Gerne. Ich bin mir sehr sicher, dass heuer Fernandes hinten starten wird. Das ist relativ klar. Das ist jetzt auch kein Hot-Take. Wir haben dann die Dreierkette in der Mitte Borneau, links davon Torunariga, rechts Capaldo. Vor allem jetzt, wo Omari raus ist, ist klar, dass es die drei eigentlich nur sein können. So willst du loslegen. Davor auch die Doppel-8 oder Doppel-6, wie man sie auch nennen möchte, ist auch gesetzt. Das sind Lokonga und Remberg. Links habe ich, wie gesagt, weil Muheim einfach durch die Adduktoren nicht fit ist, habe ich Lemke als Starter. Rechts Bakary Yatta, noch mit grünem Haken, nicht mit blauem, wie du dir wünschst. Und davor die 3-9 tatsächlich. Das würde ich, so würde ich reingehen. Links Grönbeck, in der Mitte Dacca und rechts dann den Martin Adeline, bei dem vielleicht noch das größte Fragezeichen. Kommt vielleicht ein Ryan Philipp, zeigt er jetzt in der letzten Vorbereitung doch nochmal oder vielleicht auch im Pokal gegen Werl, dass er nochmal diesen Mühe mehr hat. Ansonsten Otto Stange, wir haben ihn angesprochen, finde ich großer Fan von, ist jetzt nicht für die ganz klare Sturmspitze geplant, wird eher einer sein, der mal für den Grönbeck oder Adeline reinkommt von der Bank, um so einfach ein bisschen nochmal dann für die letzten 20, 30 Minuten Alarm zu machen.
Ja, check ich, bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Wer ist denn dann von der Bank noch relevant? Wer sind so die ersten drei, die man sich vielleicht als Backups mal für den ersten Spieltag mitnehmen könnte?
Na, wer? Paulsen. Man könnte okay. Über Paulsen überlegen. Es gibt ja immer so diese Themen Kaufempfehlung, Antikaufempfehlung. Ja, ich persönlich.
Kommen wir gleich dazu.
Ja. Kommen wir noch zu. Ja, sehr schön. Deswegen, das geht so ein bisschen in die Richtung. Wen kann man von der Bank noch mitnehmen? Paulsen einfach
mal. Ohne Minuspunkte, sich abzuholen. Weil wenn du natürlich in Dortmund eingewechselt wirst und da verlierst, dann kannst du auch ganz, ganz schnell mal mit minus 13 vom Platz gehen.
Und das ist genau dieser Punkt, den ich dann, wenn man sagt, man nimmt jetzt noch einen Paulsen mit, man liegt vielleicht 2-0 hinten in Dortmund, bringt ihn noch, um zu sagen, vielleicht reißen wir noch mal was. Aber wahrscheinlich kassiert man eher eins. Er kriegt die minus 15, hat nicht wirklich den Minutenbonus und so. Und dann würde ich sagen, willst du dann so einen Stürmer, der von der Bank gegen Dortmund noch aufstellen? Wahrscheinlich eher nicht. Ich finde aber, dieses Dortmund-Spiel muss man eh ausklammern. Selbst ich als eingefleischter HSV-Fan bin jetzt nicht so optimistisch, was das Ganze angehen wird und weiß nicht, wen ich da von der Bank wirklich bringen würde. Wenn man Lückenfüller braucht, dann schau, wer beim HSV vielleicht seine Minuten sehen kann, aber eher nicht.
Yes, du hast gerade eben kurz angeteased, Top 3 Kauf- und Anti-Kauf-Empfehlungen. Gib uns einmal diese 6 Spieler durch, bitte.
Wir fangen mal mit den Kaufempfehlungen an, weil ich glaube, die Zuhörer können sich hier schon ein paar Gedanken machen, wen ich hier nennen werde. Auf der 3, ich gehe jetzt nicht mit unserem Dauerbremmer, sondern ich sage, weil er mir hier noch ein bisschen zu kurz gab, ich sage hier Sambi Lokonga. Jo. Ich bin ein großer Fan von ihm, wird offensiv Momente haben, wird mal einen Scorer haben und ist einfach ein cooler Typ. Ich sag auf der 2 Luis Lemke, Preis-Leistung ist einfach fantastisch gerade. Das Upside, das er dir mitbringt, das hast du in diesem Kader leider sonst nicht zu wenig. Deswegen sprechen wir auch über den Namen nochmal. Er muss die 2 sein und die 1 ist mein MVP, ist Albert Grönbeck. Ich finde, der ist völlig undervalued noch und da sollte man zuschlagen.
Was ich ein chilliges Argument finde, ist, er ist einfach ein cooler Typ für eine Kickbase-Kaufempfehlung. Aber ich finde das auch so ehrlich, weil das ja jeder Manager kennt, das ist hier und da ein Faktor. So, wenn es einfach ein Guilty-Pleasure-Spieler ist, dann wird er halt mal gekauft, auch wenn du weißt, boah, gäbe eigentlich auch schon bessere, die ich mir einpacken könnte. Oder ich könnte auch ein bisschen weniger bieten. Aber es gibt ja schon so Spieler, wo man sagt, die hat man einfach gerne. Sambi Lokonga ohne HSV-Brille zählt bei mir ehrlicherweise nicht dazu. Aber kann sich ja auch positiv dann irgendwie entpuppen über die Saison. Wer sind denn die drei, von denen ich eher die Finger lassen würde? Du schaust gerade kritisch, warum?
Ja, ich wollte nochmal auf Lokonga eingehen. Das war mir jetzt hier ein bisschen zu kritisch ihm gegenüber. Den haben wir wirklich, also...
Ja, ist solid, Mann, ist solid. Ist ein solider Kickback-Spieler. Was kostet der? 8 Millionen?
10 Millionen.
10 Millionen Schnitt?
Er ist ein bisschen teuer für einen 68er Schnitt.
Ja, siehst du mal.
Ja, er ist ein bisschen teuer.
Aber wenn er trifft, schreibe ich ihn auch gerne auf.
Genau, das ist das Ding. Ob er Dortmund treffen wird, ist die Frage. Aber dann im zweiten Spiel daheim gegen Mainz.
Ja.
Ey, da, die haben wir letztes Jahr im Volkspark rasiert.
Das war krass.
Da hätte ich sehr gerne, Lokonga.
Ja, aber das war natürlich auch in der Woche, wo sie Conference League gespielt haben und sehr platt zu euch gekommen sind. Das wird dieser nicht der Fall sein.
Und Ryan Philipp wahrscheinlich das Spiel seines Lebens hatte. Auch das muss man erwähnen. Nee, wen du nicht haben möchtest, welche Top 3 Antikaufempfehlungen sind für mich tatsächlich, weil er einfach vielleicht noch gehen kann, Muheim.
Okay.
Wenn du den jetzt ziehst, er sinkt und ist weg, dann war's das. Paulsen, ich habe es eben schon angesprochen, ich bin mir einfach unsicher, der hat letztes Jahr bodenlos gepunktet, der hatte seinen einen Moment gegen Bremen, aber der ist einfach von den Stürmern, vor allem wenn jetzt noch ein neuer kommt, klammert den raus. Nimmt ihn nicht in euer Team, ich sehe es einfach dieses Jahr nicht. Und weil er jetzt verletzt ist, Omari. Von Omari würde ich aktuell auch die Finger lassen, du weißt nicht, was mit der Schulter genau ist. Klar, ist günstig, könnte potenziell starten, aber wahrscheinlich wird er, selbst wenn er fit ist, kein Starter sein. Deswegen würde ich da die Antikaufempfehlung aussprechen, um natürlich jetzt Leute zu nennen, die vielleicht man auch kaufen würde. Ich muss jetzt nicht unsere Bank nennen.
Musst du jetzt gleich. Ist dir das allseits beliebte Format Take or Toss ein Begriff, Justus?
Tatsächlich nein.
Wir jagen einmal durch den gesamten HSV-Kader durch. Ich gebe dir die Spieler und du sagst nur Take or Toss, ob du sie bei Kickbase kaufen würdest oder nicht. Wenn du Rückfragen bezüglich des Marktwerts hast, aktuell gerade, um ein bisschen besser bewerten zu können, frag einfach kurz, wenn du hier und da mal kurz einen Nebensatz mit reinschmeißen willst, warum Take, warum Toss, mach das. Ansonsten können wir einfach einmal schnell durchrauschen. Oh, Bonau ist schon drin, 9,8 Millionen.
Oha.
Wir kommen gleich dazu.
Oha.
Wir fangen an im Tor, Heuer Fernandes, Take or Toss.
14-3. Wie bitte?
14-3.
Toss.
Weil es teuer?
Weil ich kein Torwartspieler bin für den ersten Spieltag.
Aber auf lange bis mittlere Sicht, 92er Schnitt,
Take.
14 ist okay.
100.
Oder einfach, weil die 20 Mio-Keeper, keine Frage, will keiner. Die Rotationskeeper, Bayern, neuer Urbik, will keiner. Aber da 30 Spiele plus, 90er Schnitt, okayer Marktwert, kann man machen, oder?
Wahrscheinlich der 5-6 interessanteste Keeper in der Liga so.
Maybe.
Ja.
Tangvik.
Toss.
Bornau.
Take.
Capaldo.
Take.
El Fadli.
Toss. Könnte noch wechseln.
Okay. Lemke.
Take.
Dickes Take bei 3,4 Millionen.
Ganz dick.
Miro Max Maria Muheim.
Toss.
Omari.
Toss.
Toruna Riga.
Hassliebe. Ich sag mal aktuell Toss, weil die Takes kommen gleich noch.
Adlin.
Take.
Amoako.
Toss.
Grönbeck.
Take. Ganz großes Take.
Iata.
Take. Let's go.
Noch Take, oder?
Noch kannst du nichts anderes sagen. 4,5 ist er wert?
4,5, ja.
Ja, also. Take. Ja.
Klaus, und wenn du nochmal mit so respektlosen Angeboten ankommst, ey, dann Shepherds. Nadir.
Toss.
Remberg.
Take. Dauerbrenner.
Sambi Lokonga.
Take. Let's go.
Jetzt musst du, Alter. Patzendacker.
Take.
Dompe. Ist immer noch in der App, ja.
Toss natürlich.
Philipp.
Toss aktuell.
Ja, auch wenn er günstig ist, 3-1, musst du trotzdem sagen, tendenziell fällt er vermutlich gerade und macht dann momentan einfach keinen Sinn. Wobei...
Wenn er nach Werder...
Zweiter Spieltag gegen Mainz.
Ja, das ist sein Moment. Wenn er dann auf den Markt kommt, holen.
Paulsen.
Toss.
Rössing Lelisit.
Toss, weil noch verletzt, sonst feiere ich ihn ja eigentlich schon.
Und uns Otto.
Ja, Take. Ich sag aktuell Take.
Ist auch gerade, finde ich, mit der Stürmerposition, wenn ich jetzt im Mittelfeld, keine Ahnung, Aleix Garcia overpay, wenn ich eine Fünferkette spiele und da einfach wertige Spieler drin habe, die Punkte holen und vorne an den ersten... 4 Spieltagen bis zur Länderspielpause jemanden drin haben muss, der ein paar Punkte sammelt und kein Geld mehr habe, ist doch ein guter Fit eigentlich, oder?
Voll. Und vor allem wird er auch, wenn du jetzt den Testspielen glauben darfst, vorne jedenfalls für die linke Seite als erster Einwechselspieler eingeplant. Also für, wenn Albert rausgeht, kommt Otto. Rechts ist es wahrscheinlich Ryan Philipp aktuell, wenn Adeline startet und sonst vice versa. Deswegen, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
Um langsam zum Ende zu kommen, Justus, gucken wir einmal auf den ersten Spieltag und ich hätte gerne deine Einschätzung zum Gastspiel in Dortmund. Für dich als Tipp oder Hinweis, Schlotterbeck und Tusche haben, glaube ich, 3-0 und 3-1 für den BVB getippt. Bei Kevin Schlotterbeck muss man natürlich sagen, der ist stark eingefärbt und geprägt über seinen Bruder. Wie siehst du den ersten Spieltag?
Das kann man dem lieben Kevin ja nicht vorwerfen. Ich sitze auch hier und bin eingefärbt und habe natürlich eher die HSV-Brille als die Dortmund-Brille auf und werde mich trotzdem den beiden Experten anschließen müssen, was die Tendenz angeht. Ich sage, es wird ein 2-0 für Dortmund. Ich glaube, die sind auch noch nicht da, dass sie uns 3-4 einschenken. Wenn es am Ende ein 3-1 wird, wie Tuscher sagt, dann bin ich auch nicht traurig. Natürlich in der Sekunde, wo das Spiel losgeht, wissen wir alle als Fans von unserem Verein und von unseren Kickbase-Spielern, da zündet schon was an mir und der Gedanke, boah, vielleicht macht der Albert heute ja auch einen.
Aha.
Und vielleicht geht hier was. Aber jetzt gerade ganz nüchtern betrachtet, wird das leider eine Auswärtsniederlage werden und wir verlieren da relativ deutlich 2-0 oder 3-1.
Ich bin mir da gar nicht so sicher wie die meisten. Klar, Dortmund ist euphorisch, Dortmund zu Hause ist immer gefährlich, aber ich hatte das Gefühl, dass Dortmund in den letzten Jahren schon auch immer Probleme hatte, gerade im ersten Spiel, auf St. Pauli 3-3 gespielt. Ich habe so, es ist wirklich auch nur pures Bauchgefühl, noch diese Erinnerung, dass man gegen Köln sich mal am Anfang, am ersten Spieltag sehr gemüht hat, wo Malen das 1-0 irgendwann gemacht hat, wo man den Sieg nicht so wirklich verdient gehabt hat. Also erster Spieltag Dortmund finde ich auch immer so eine Mogelpackung, weil du denkst, boah, die müssten eigentlich erstmal Punkte sammeln, um an den Bayern dran zu bleiben und verkacken dann direkt am Anfang irgendwie einmal, um sofort so ein kleines Negativpolster sich da anzufressen. Aber klar, auf die puren Zahlen geschaut, ist Dortmund da ganz, ganz klar Favorit und da sollte man vermutlich bis auf die Abwehrreihe plus Torwart und eventuell mal so ein Zentrumspieler, Sambi Lokonga oder Remberg, erstmal noch keinen HSV erstellen, wenn man denn nicht muss. Wenn wir auf diesen Anfangskorridor gucken, ersten 4 Spieltage, die ja vermutlich auch für viele Manager relevant sind, weil man da erstmal plant bis zur Länderspielpause, Dortmund, Mainz, Leipzig und Köln, sind die ersten 4 Duelle für den HSV. geht, oder? Also ist sehr durchmischt. Natürlich zwei Banger auswärts, aber zu Hause schon auch machbare Aufgaben.
Ja, sehe ich genauso. Hast du richtig eingeschätzt. Ich glaube, vor allem die Heimspiele machen, da werden ein paar Punkte auch vom Laster fallen für uns. Wenn wir aus diesen vier Spielen wahrscheinlich am Ende mit 4 oder 6 Punkten sogar im Best-Case-Szenario rausgehen, dann sind wir happy, dass wir in Leipzig und in Dortmund nicht gewinnen. Ey, wenn man da einen Punkt mitnimmt, dann ist das ja fast wie ein Sieg für uns. Das sind beides Teams, die absolute Champions-League-Aspiranten sind. Und die einen wollen wahrscheinlich sogar, auch wenn es super unrealistisch ist, und sie werden es nicht aussprechen, würden gerne mal Meister werden. Bin ich eigentlich zufrieden mit dem Auftaktprogramm. Vor allem hast du die beiden Schwergewichte dann schon vom Tisch. Und gegen Köln so ein Heimsieg mitnehmen, das würde gleich mal ein Statement sitzen da unten, wer wohin sich orientieren darf.
Mit so einem Ding in die Pause zu gehen, würde natürlich schmecken.
Das würde sehr gut schmecken.
Saisonziel, Klassenerhalt, haben du und Merlin Polzin natürlich schon ausgerufen. Wie sieht das für dich dann tatsächlich in einem Tabellenplatz nach 34 Spieltagen aus?
Realistisches Saisonziel ist der Klassenerhalt. Wenn man ein bisschen darüber geht, dann ist es für mich zwischen Platz 10 und 14 wäre eigentlich anzupeilen. So ein bisschen wie letztes Jahr. Idealerweise, du willst dich immer verbessern, du willst immer besser werden. Wieso nicht mal auf so einen einstelligen Tabellenplatz schielen von 11 oder 10 aus? Das wäre was, wo ich uns am Ende sehe. Und glaube auch etwas, das gar nicht so unrealistisch ist. Auch wenn unser Kader vielleicht nur der viertbeste ist, glaube ich, dass wir vor allem auf der Trainerbank einen, der da unten deutlich ambitionierteren Trainer haben. Deswegen bin ich da eigentlich ganz optimistisch.
Kader der Viertbeste in welchem Sinne?
Habe ich Viertbeste gesagt?
Ja.
Viertbeste von unten geguckt.
Okay. Würdest du sagen, nur 3 Mannschaften haben einen schwächeren Kader? Nein, du würdest als HSV nicht sagen, 3 Mannschaften haben einen schwächeren Kader, oder?
Nee, das war doch deine Formulierung am Anfang. Ich sehe uns deutlich besser.
Ah, ich hatte gesagt, wegen der Tipico-Quoten, nach denen ich getippt habe.
Die Quoten.
Ich habe keine Marktwerte angeschaut.
Sorry.
Ich habe die Absteiger stur nach Quote getippt und gesagt, Elversberg, Paderborn, 17-18, weil die Quote die höchste gewesen ist. Und dann waren eben Union, Köln und der HSV mit einer gleich großen Quote die nächsten Mannschaften, die man auf den Abstieg hätte tippen können. So war es gedacht.
Jetzt bin ich da. Danke für die Erläuterung, weil da war ich schon
ein ganz großes Missverständnis über den ganzen Podcast schweben.
Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Nein, gar nicht. Ich würde grundsätzlich bei meinem Take gar nicht so weit weggehen. Ja, ich glaube, wir haben 5, 6 Mannschaften, die einen schlechteren Kader als wir haben. Und dann kommen wir. Wir haben aber deutlich besseren Trainer als zum Beispiel Bremen aus meiner Perspektive.
Ey, you do you, das bleibt dir überlassen. Ich glaube, den Kader wirst du vermutlich auch stärker sein als die Bremer, wobei ich finde, dass die sich auch echt, echt gut verbessert haben jetzt in den letzten Tagen und Wochen nochmal. Bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Derbys, weil ich glaube auch, dass so ein Füllkrug in einem Derby gegen den HSV, Mann, das macht einfach das Derby noch geiler, wenn da auf beiden Seiten entsprechende Namen stehen. Dementsprechend wäre es auch irgendwie cool, wenn Vieira da wirklich wieder ein Teil von ist. Aber wem erzähle ich
das? Hast du dir Bremen die Vorbereitung angeschaut? Das war so lustlos, das hatte kein System, das war erschreckend.
Ich bin auch kein großer Tune-Fan, muss ich ehrlicherweise sagen. Hat natürlich auch eine HSV-Vergangenheit und du wirst irgendwie Gedanken und Meinungen zu ihm haben. Aber der Kader an sich, finde ich, da muss man Bremen schon zugestehen, dass sie diesen Sommer zumindest mal ordentlich was getan haben und die eine oder andere Idee gehabt haben, die auch funktionieren kann. So, let's see, was das am Ende des Tages wird. Ich glaube, fürs Derby auf jeden Fall cool, wenn da ein paar Namen mit Bremen-Vergangenheit zurückkommen, wie ein Dingchi und wie ein Füllkrug.
Auf jeden Fall.
Aber lass uns gar nicht zu viel über Bremen sprechen. Gibt es denn noch irgendwelche Themen rund um den HSV, die du hier anbringen möchtest, die in der Öffentlichkeit zu kurz gekommen sind in letzter Zeit?
Ein Thema ist mir ganz wichtig, das nochmal mitzunehmen. Es wird in engeren Fankreisen um den HSV natürlich immer thematisiert. Aber ich glaube, es ist etwas, was auch für die Saison eine Bedeutung für uns haben kann. Und wir haben über seinen Bruder gesprochen, wir haben über Luca gesprochen. Ich möchte noch mal einmal Mario hier hervorheben, weil ich einfach glaube, dass er wird jetzt ab September mit uns trainieren dürfen. Ab November wird er wieder spielen dürfen. Ich glaube, dass uns das noch mal einen Push geben wird, auch emotional. Und die Fans in Hamburg haben immer Bock. Ich glaube aber, dass das nochmal sowas sein kann, was auch der Mannschaft nochmal, weil wir wissen alle, wie sehr sie sich in den letzten Jahren hinter ihn gestellt haben. Wenn der zurück ist und damit nochmal sowas mit sich mitbringen kann, ist das etwas, worauf ich mich ultra freue und ich glaube auch unserer ganzen Saison nochmal so eine geile Note geben kann.
Sehr wichtig und könnte auch dann irgendwie in der Phase jemand sein, der vielleicht hier und da mal eine Kickbase-Relevanz genießt, wenn er auf einem Marktwert-Floor reinkommt. Super interessant, mal gucken. Wir wünschen ihm auf jeden Fall, dass er, wenn er wiederkommt, einfach zu alter Stärke findet, dass er seine Punkte sammelt, dass er seine Minuten sammelt und in Hamburg wieder zu seinem Glück auf dem Platz findet. Zum Abschluss, Justus, bevor wir noch ein paar Ankündigungen haben, würde ich gerne deine Einschätzung zu ein paar Statements bekommen. Und du musst nicht viel mehr machen, als einfach eine Prozent Quote hinterher schicken, wenn du magst, gerne noch erläutern, aber kannst auch einfach eine Zahl stehen lassen und für sich stehen lassen. Wir fangen an mit dem ersten Take. Der HSV hält die Klasse. Wie wahrscheinlich ist das?
99%.
Der HSV landet auf einem einstelligen Tabellenplatz.
10%.
Patzendaker sammelt 15 plus Scorer.
0%.
Vieira wird wieder HSV-Spieler.
80%, ich hatte es schon gesagt, meine Vermutung.
Merlin Polzin ist die ganze Saison HSV-Trainer.
Stand heute 100%. Man spricht über eine Verlängerung mit ihm. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht klappen sollte dieses Jahr.
Der HSV schlägt einen Champions-League-Teilnehmer im Volkspark. Und lass mich da ganz kurz sagen, Andi hat zu der These gesagt, der FC Augsburg schlägt mindestens 2. Ihm habe ich zwar auch 8 Spiele gegeben, Hin- und Rückspiel, dir nur die 4 im Volkspark. Wie viele Champions-League-Teilnehmer schlagt ihr?
Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt von 4 2 nenne, ist ja 50%, das wäre ja heftig. Das sind die Bayern, das ist Stuttgart, das ist Dortmund und das ist Leipzig. Das sind die 4. Einen davon schlagen wir, ja. 2 ist mir zu tougher Call, aber einen schlagen wir.
Das heißt 1 zu 100% oder was?
1 zu 100%. Wenn ich eine Vermutung anstellen dürfte, dann würde ich sagen, sind es die Dortmunder. Rückrundenauftakt in Hamburg, erstes Spiel,
tough.
Da machen wir sie weg.
Daniel Heuer-Fernandes wird nicht euer Season-MVP.
Na, ich sag mal hier 70%, dass er es nicht wird.
Und letzter Call, Mario Vuškovic wird Kickbase-relevant.
Das ist ja in meiner Freundesgruppe mein Hot-Take geworden vor der Saison, dass ich glaube, dass er zur Rückrunde sogar Starter bei uns wird. Und deswegen sage ich, er wird Kickbase-relevant, 90%.
Top, Justus, dann bedanke ich mich. Vielen, vielen Dank, dass du unser HSV-Experte in der Vorbereitung gewesen bist. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, hier am Start zu sein. Um noch ein paar weitere Infos anzukündigen, haben wir einmal Stats und Infos rund um den HSV in unseren beiden Base-Artikeln. Einmal das Fantasy-Update, einmal die Teamvorschau. Beide Artikel bekommt ihr hier unter dem Podcast in den Shownotes verlinkt. Was ihr ebenfalls verlinkt bekommt, sind die Mail-Adressen, um Fantasy-Center-Experte zu werden. Es gibt nämlich unserem Fantasy-Center, die Startelf-Prognosen und Spieler-Stati pflegen, immer wieder den Aufruf, dass sich Vereinsexperten melden, um hier einfach nochmal ein bisschen Insights mit reinzutragen und die ganze Genauigkeit im Prognosesystem zu verbessern. Wer also Bock hat, kann sich hier unter experte@kickbase.com bei Erik, Klaus und Co. melden. Und wenn du nichts mehr hast, Justus, habe ich nur noch zu sagen, dass es morgen hier mit dem VfB weitergeht.
Ich möchte mich nur bedanken, dass ich hier sein durfte, fürs Zuhören und wünsche allen eine erfolgreiche Kickbase-Saison.